willkommen zu Defner & Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Mehr Power für Ihr Trading mit dem neuen Turbo 24 von IG, der erste börsennotierte 24-Stunden-Turbo der Welt. Wählen Sie Ihren Hebel und begrenzen Sie Ihr Risiko, ganz ohne Kommission, auf den leistungsstarken Handelsplattformen und Apps. Traden Sie Turbo 24 bei IG, einem Weltmarktführer im Online-Trading. Erfahren Sie mehr auf ig.com. Turbo-Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.
Episode 80, lieber Defner, und es ist keine ganz normale Ausgabe. Wir haben so eine Spezialausgabe, und zwar, besser gesagt, zwei Spezialausgaben.
Eigentlich drei.
Drei, stimmt, ja. Weil der Defner drei Wochen im Urlaub ist und wir wollen ja nichts ausfallen lassen. Und da haben wir uns überlegt, jeder darf sich einmal einen Gast einladen, einen Bullen und einen Bären und dann gegen den anderen sozusagen galoppieren. Und
genau, sozusagen einen eigenen Anwalt für die eigenen Argumente.
Genau.
Ja, bei mir kommt dann nächste Woche Professor Fratscher und da werden wir vor allem über die EZB diskutieren.
Ja, aber in dieser Folge. Euro-Bullen hat er sich gesucht und die EZB und dann sagt er alles, Defner, Haken dran.
Genau,
aber diese Woche, darfst du.
Ja. Genau, durftest du hier jemanden aussuchen. Und da muss man sagen, wenn man mal gedacht hat, der Chapitz, der wäre jetzt ein Bär, ja, der wäre ein Pessimist, der wäre sozusagen ein Schwarzseher, dann muss man sagen, der Chapitz ist ja bloß noch ein Teddybärchen. So, er ist ja wirklich harmlos, hat gar keine Krallen, weil heute haben wir mal endlich einen richtigen Bären.
Einen richtigen Bären. Und der ruft nicht nur den Crash aus, sondern den größten Crash aller Zeiten. Und ich sag mal, willkommen. Marc Friedrich. Ja, genau, also Hallo. Wunderbar. Also vielen Dank, dass du gekommen bist. Und ich meine, du musst jetzt nicht auf meine Seite schlagen und den Defner die ganze Zeit wieder tanzen.
Nein. Hauen.
Darfst du gern tun. Aber ja, wir sind gespannt. Du hast ja ein Buch rausgebracht zusammen mit einem Kompagnon. Der größte Crash aller Zeiten. Und es ist gleich in der ersten Woche Spiegel-Bestseller Nummer 1 geworden.
Wahnsinn.
Von Wahnsinn.
0 auf 1.
Das sagt auch viel über Deutschland aus, muss ich sagen. Also es ist, wenn die Menschen den größten Crash aller Zeiten ausrufen, dann sagt selbst ich, du siehst, Defner, ich bin eben der optimistische Pessimist.
Ja, und ich würde sagen, gut, wenn so ein Buch so hoch schießt, dann sagt es natürlich auch sehr viel aus dafür, dass die Euphorie in Deutschland am Aktienmarkt zum Beispiel noch nicht so groß ist, wenn alle immer den Crash erwarten, dann sind sie nämlich nicht dabei. Also im Jahr 2000, da haben sich dann eher Bücher wie werde ich Millionär in ziemlich schneller Zeit verkauft und jetzt warten immer noch alle auf den größten Crash aller Zeit. Aber wir wollen jetzt nicht hier wir beide reden, sondern eigentlich haben wir so ein Spielchen bei all unseren Gästen.
Ganz am Anfang geht es immer so, in einer Minute soll sich der Gast mal selbst vorstellen, in so einer Art Elevator-Pitch. Genau. Und wir sagen einfach eine Minute, Zeit läuft jetzt.
Ja, mein Name ist Marc Friedrich, Ökonom aus dem Schwabenland, also eine brisante Mischung, ja, also Schwabe und Ökonom, Buchautor, Honorarberater, ich habe auch Deutschlands ersten Sachwertfonds initiiert und ich würde sagen tatsächlich Realist. Auf das Thema bin ich gekommen über einen Staatsbankrott in Argentinien, weil ich war auch Turbokapitalist wie du, ja, ich habe auch im neuen Markt natürlich gezockt, viel Geld verdient und dann habe ich den Staatsbankrott live mitbekommen, habe gesehen, wie schnell so ein System implodieren kann, Sonntagabends noch am Rio de la Plata Party gemacht in der Disco und am nächsten Tag, 7 Stunden später, waren die Banken zu und die Entwertung war 73%. Und dann habe ich mich angefangen, kritisch mit dem Geldwirtschaftssystem auseinanderzusetzen und habe dann auch diesen Crash 2008 in den USA richtig prognostiziert, weil ich auch in den USA gelebt habe. Habe gesehen, dass Leute, die nichts hatten, trotzdem Kredite bekommen haben, 2.000, 3.000, 400.000 Euro. Und dann wusste ich als Schwabe und Bausparer, das kann nicht funktionieren. Ja, das geht nicht. Und siehe da, der Crash kam und dann habe ich halt angefangen, das Vermögen umzuschichten von der Familie, aber auch privat.
Mhm. Oh, jetzt ist unter einer Minute geblieben. Jetzt hat er aber schon so viel erzählt, Profi. die wir gestellt haben.
Ja, aber da gibt es ja genug Gesprächspunkte und vor allem, ihr habt da ein ganz großes, dickes Buch geschrieben, über das wir reden können. Genau, haben wir jetzt schon gehört. Genau, und da frage ich mich natürlich immer, wenn einer dann, und in diesem Buch wird einfach wirklich sehr aus meiner Sicht, natürlich aus meiner optimistischen Sicht, ich bin kein Turbokapitalist, aber ich bin sozusagen zumindest auf jeden Fall ein Optimist, was sowohl den Kapitalismus anbelangt, aber auch sozusagen unsere Demokratie. Und ihr seht ja in allen Bereichen schwarz. Ja? Ja. Nicht nur beim Kapitalismus, sondern auch in Demokratie, technisch und so weiter. Überall. Alles sozusagen seht ihr schwarz. Und da frage ich mich halt jetzt mal, um jetzt mal ein bisschen, hattest du eine schwere Kindheit?
Nein, oder gar nicht.
Was ist da schiefgelaufen, dass man, wenn man dann wirklich nur noch so einseitig schwarz sieht?
Auch nicht. Wir haben ja insgesamt 5 Bücher geschrieben. Und in den ersten 4 Büchern haben wir immer auch Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt für die Gesellschaft, für die Politik, die leider nicht umgesetzt worden sind. Und wir alle spüren ja auch intuitiv, dass da in den letzten Jahren, vor allem seit der Finanzkrise 2008, etwas aus den Fugen geraten ist. Wir haben ein historisches Notenbankexperiment par excellence, und zwar weltweit. Die Schulden haben sich verdreifacht in den letzten 20 Jahren auf insgesamt 250 Billionen Dollar. Die Notenbanken drucken ohne Ende Geld. Wir haben historisch tiefe Zinsen weltweit. Überall werden schon wieder die Aufkaufprogramme gestartet. Also all diese Entwicklungen, auch dass Populisten gewählt werden am linken und rechten Rand, sind ein ganz klares Warnsignal. Wir haben Brexit, wir haben China, USA, wir haben Trump im Weißen Haus. Ich denke mal, jeder spürt, dass da draußen einfach eine Zeitenwende geschieht. Und es sind Zyklen, die haben wir im Buch aufgezeigt. Und das kann man auch nicht mehr stoppen. Die letzten Wahlen haben es gezeigt auf europäischer Ebene oder auch in Thüringen. Da kann die Politik machen, was sie will. Die Menschen sind jetzt in einem neuen Zyklus. Wir sind jetzt in einer Rezession. Danach kommt meistens eine Depression. Und wir haben diesen Zykluswandel auch in der Politik, aber auch gesellschaftlich, weil die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird. Ja. Und all diese Probleme haben wir versucht, ins Buch zu bringen, zu eruieren, warum dieser Crash unvermeidbar ist, weil man auch nicht mehr, ist eine Naturgewalt. Wir können nicht die Mathematik überlisten, das versuchen wir momentan. Diese Welle wird kommen und ich denke mal, die meisten Menschen, deswegen auch der unglaubliche Erfolg mit Platz 1, spüren das auch intuitiv, dass dieses System ungerecht ist und dass es nicht mehr funktioniert und nachhaltig ist.
Aber von Natur aus bist du jetzt kein Pessimist. Könnte das sein, dass du irgendwie im Winter geboren bist, es war dunkel?
Und nein. Also meine Eltern sind ganz normal.
Und du hast ja auch 3 Kinder?
Ja.
Und insofern, wer Kinder in die Welt setzt, kann ja nicht so pessimistisch sein.
Und ich will
eigentlich, du bist pessimistisch. Also, der hätte definitiv nicht einladen müssen, oder? Aber jetzt müssen wir das ausladen, oder was ist jetzt hier los?
Nein.
Also richtig optimistisch klang jetzt dieses Eingangsstatement.
Naja, aber er hat ja gesagt, Leute haben mich nicht gehört mit meinen ersten 4 Büchern und jetzt muss ich halt ein Pessimist sein.
Das ja so ein bisschen. Man könnte auch sagen, ich muss nochmal eins draufsetzen und natürlich ist ja sozusagen Crash-Prophetie auch ein gutes Geschäft. Ne? Ich meine, wie gesagt, es schießt hoch auf Platz 1 und da muss man halt nochmal ein Superlativ draufsetzen und sagen, und da, jetzt kommt aber der größte Crash.
Also
Zeit,
zwei
ne?
Sachen.
Erstens, man verkauft sich noch besser.
Bei der Recherche haben wir festgestellt, wir haben auch mit wirklich vielen anderen Koryphäen gesprochen, dass es im bestehenden System keine Lösung gibt.
Du bist nicht gefragt worden.
Lass ihn halt mal aussprechen.
Genau. Ja. Also im bestehenden System gibt es unserer Ansicht nach keine Lösung mehr. Wir haben den Point of No Return überschritten. Es ist zu viel Geld ins System gepumpt worden und wir sehen ja jetzt schon wieder überall weltweit, werden die Zinsen gesenkt, werden Aufkaufprogramme gestartet, um das Geldkarussell noch ein bisschen länger am Leben zu erhalten, um den Kaugummi in die Länge zu ziehen, mit immensen Kollateralschäden. Und ich bin Optimist, ja. Also man sieht mich immer lachend, ich bin positiv und ich hätte natürlich auch gerne Unrecht. Also wenn wir in 5 Jahren hier sitzen würden und alles wäre noch so, wie es jetzt, dann würde ich sagen, hey, mea culpa, ich lag falsch und so, ja. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass bis 2023 der Vorhang fallen wird. Es gibt mehrere Gründe, ja. Also der Nullzins zerstört die Banken und die Versicherungen, die Pensionskassen.
Jetzt kommen wir schon zu dem Inhalt.
Okay.
Wir wollen erst ein bisschen dazukommen. Vom Menschlichen. Wie bist du dahin? Wir haben jetzt gelernt, 4 Bücher geschrieben mit Lösungsvorschlägen, keiner hat sie genommen, Mist. Also deswegen kann es jetzt nur so weitergehen. Aber wie bist du, man muss ja erstmal Ökonom werden, man muss ja überlegen, warum mache ich jetzt Ökonomie? Ich hätte ja auch irgendwie im Schwäbischen, weiß nicht, was ist da, was du da, wahrscheinlich kann man auch beim Daimler schuften oder keine Ahnung, was es noch alles gibt. Oder bei Bosch.
Die lassen jetzt alle.
Ja, gut, okay. Aber man muss ja irgendwie auf die Idee kommen, ich werde Ökonom und dann auch so diese Neugierde mitbringen. Mhm. Dann hast du ja gesagt, da warst du in Argentinien, Amerika, viel reisen wollen und so weiter. Was hat dich da getrieben? Denn wenn ich das Buch lese, ist von schwäbischer Hausfrau oft die Rede. Da wird man eher sagen, eher so ein bisschen in seiner Welt lebender Mensch. Aber wenn man dann dich jetzt hört, wird man denken, du bist ein globaler Mensch. Erklär es uns. Wie bist du da hingekommen bist?
Ja. Gut, also nach dem Abitur bin ich erstmal um die Welt gereist. Und es hat mir mehr eigentlich beigebracht wie Schule und Studium. Ja. Das wahre Leben ist der beste Lehrmeister. Und da habe ich, deswegen sage ich auch nach jedem Video auf YouTube, sage ich, die Welt da draußen ist besser, als wir immer glauben. Da habe ich unglaublich positive Menschen
kennengelernt.
Nochmal zum Wiederholung.
Ja, ich glaub, die Welt ist besser,
als wir glauben.
Okay. Also ich habe unglaubliche Menschen kennengelernt, die freundlich waren, die offen waren. Ich habe weltweit Freunde auf allen Kontinenten und die Menschheit wird auch jede Krise, auch die kommende Krise überstehen und Krisen sind notwendig in einem Zyklus. Ja? Man braucht dieses reinigende Gewitter. Mhm. Krisen sind da, wenn du in deine eigene Biografie zurückschaust oder ich in meine, ich habe den größten Lerneffekt immer gehabt, wenn ich auf die Schnauze gefallen bin, auf gut Deutsch. Wenn ich negative Erfahrungen gemacht habe, eine schlechte Note in der Schule, dann wusste ich muss mehr lernen. Oder der erste Herzschmerz, der erste Betrug etc. pp. Ja, Ja, der Mensch lernt durch Scheitern, auch wirtschaftshistorisch. Und jetzt stehen wir halt vor einer riesen Krise und damit aber auch vor einer großen Chance. Und ich glaube, es wird sogar ein goldenes Zeitalter anbrechen.
Ja, genau. Also er verrät uns schon. Wir wollten ja,
vielleicht sollten wir uns einfrieren lassen und warten, bis das goldene Zeitalter kommt.
Das dauert nicht lange.
Zusammen mit deinen Goldbarren. Ne?
Also,
nein, aber nochmal genau auch zu diesem Prinzip der schwäbischen Hausfrau, was Holger auch schon mal angesprochen hat. Das kommt auch öfters im Buch vor, die schwäbische Hausfrau. Aber ist das wirklich noch ein, kann das wirklich in einer modernen Gesellschaft sozusagen noch als ökonomisches Leitprinzip gelten, die von Digitalisierung, Globalisierung und so weiter und so fort lebt und sich diesen Trends ja auch nicht entziehen kann?
Na gut, die schwäbische Hausfrau, da geht es ja eigentlich um Mathematik, um Naturgesetze. Ich kann nur so viel ausgeben, wie ich auch einnehme und ich sollte auch noch was sparen für die schlechten Zeiten. Wir haben jetzt seit 10 Jahren boomende Jahre. Ne? Der Staat hat Rekordsteuereinnahmen in Deutschland. Ja? Und jetzt aber kommen das schon wieder mit neuen Steuernideen raus. Ne? Hier Aktiensteuer, also Finanztransaktionssteuer.
Da sind wir auch dagegen. Ja,
ja, CO2-Steuer, Mietendeckel.
Aber und auf der anderen Seite klammert er sich an diese schwarze Null, während China und USA sich extrem verschulden und investieren in die Zukunft und in Sachen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und total abhängen. Und wir, glaube ich, in 5 Jahren 3 Milliarden da investieren und so weiter. Und wir gucken zu, unsere Infrastruktur vergammelt und so weiter und so fort.
Das sind ja auch die schwäbische Hausfrau helfen. Ja. Das fragen wir uns ein.
Nein, aber da bin ich ja ganz bei euch. Ich sage ja, wir haben den Anschluss verpasst. Deutschland ist im Niedergang, weil wir leben auf Verschleiß.
Guck aber weil wir so sparsam sind wie die schwäbische Hausfrau. Und die schwäbische Hausfrau das kann halt nicht nur sparen, sondern muss halt auch mal investieren. Und es ist ja immer die Frage, investiert man richtig oder gibt man es einfach nur konsumtiv auf? Wenn du dir sozusagen als Schwabe ein Eigenheim baust, ja, ist das ja möglicherweise eine kluge Investition, wenn du dein Geld bei Partys verjubelst und auf Pump lebst, sozusagen, dann ist es vielleicht nicht so gut. Und deswegen muss sich doch vielleicht Deutschland auch mal von diesem Prinzip der schwäbischen Hausfrau ein bisschen verabschieden.
Ja gut, die schwarze Null hat jetzt nichts mit der schwäbischen Hausfrau zu tun, meiner Ansicht nach. Und so oft kommt die im Buch auch gar nicht vor. Wir sagen, wir kritisieren die Regierung ja genau dafür, dass sie praktisch nicht in die Zukunft investiert. Ich meine, Ausbau von Digitalisierung, Internet, Breitband, Jugend, Schulen,
aber es kostet dann auch
Kinder.
Geld.
Kinder zum Beispiel, Familien, Bildung, Schulen. Das ist eine Investition in die Zukunft. Ja, die Kinder sind die Zukunft von morgen. Die zahlen vielleicht deine Rente und meine Rente, aber so wie wir es momentan machen, wird es nicht funktionieren. Das ist mathematisch unmöglich. Das Rentensystem ist überbelastet. Wir haben viele Probleme noch dazu genommen. Ja, das wird nicht funktionieren. Dahingehend ist die Rente natürlich auch unsicher. Aber die deutsche Regierung hat in den letzten Jahren im Tiefschlaf verbracht, hat leider nicht investiert und es wird uns auf die Füße fallen. Also den Wohlstand, den wir jetzt haben, der wird nicht für unsere Kinder und Kindeskinder da sein, weil wir jetzt auf Verschleiß leben. Und das sehen wir ja an allen Ecken und Enden. Und das ist eine Katastrophe. Das ist Versagen auf höchster Ebene leider. Und deswegen sehen wir ja auch, dass in Volksparteien oftmals das Volk davonrennt und leider jetzt Parteien am linken und rechten Rand wählt. Und das ist natürlich eine brandgefährliche Entwicklung, dass wir jetzt hier teilweise gefährliche Parteien haben und denen den Nährboden einfach schaffen. Da müssen wir jetzt natürlich die Demokratie retten.
Mhm. Oh, und das mit dem Buch? Kann man ich würde da zweifeln, weil das Buch wird ja auch gerade zur Demokratieverdruss. Also wenn ich auf Internetseiten mir angucke, finde ich bei vielen Internetseiten, die mit diesem System nicht konform gehen und die in meinen Augen auch demokratisch jetzt nicht die...
Bevor es besser wird, muss es immer schlimmer werden.
Finde ich halt häufig auch dieses Buch wieder. Und da frage ich mich, ist so ein Buch dann dafür gemacht, dass es besser wird? Oder
vielleicht ergänzend dazu noch zu deiner Dings ein paar Amazon-Rezensionen rausgesucht. Da steht zum Beispiel... was Leser da schreiben zu eurem Buch, Sprengstoff pur, das Buch hat das Zeug, einen Bürgerkrieg auszulösen. Ja? Mhm. Das Buch gehört in der Kirche neben der Bibel platziert. Hier treffen sich Glauben und Wirklichkeit. Ein anderer schreibt, revolutionärer als das Kapital von Marx, mehr Sprengstoff als mein Kampf von Hitler. Also, wie gesagt, da wird sozusagen
dafür kann ich
Sprengstoff.
Nichts,
ja, das ist klar, aber auf der anderen Seite habt ihr ja so geschrieben, dass es diese Klientel dann auch eben auch anspricht.
Aber damit ich gleich reingrätschen. Also wir sind keiner Partei verpflichtet. Wir fühlen uns von keiner Partei irgendwie vertreten. Und wir glauben an den Wandel durch die Menschen. Bin ich ganz ehrlich. Also wenn Wandel initiiert wird, ist es immer durch die Menschen. Ich meine, guck 30 Jahre zurück, 1989, da waren es die Menschen, die auf die Straße gegangen sind.
Der Chapitz auch.
Ja, ja, genau. Und das ist auch Hut ab. Ja. Ich bin überzeugter Demokrat und bin auch davon überzeugt, dass wir diese kommende Krise bestehen werden. Die wird natürlich hart werden, klar. Siehe Island, da haben wir auch in den letzten Büchern immer wieder Beispiele genannt. Aber nichtsdestotrotz kommt Wandel immer von den Menschen und nicht irgendwie durch Parteien oder durch die...
Stimmt. Ja. Aber trotzdem, ich habe in dem Buch Sachen gefunden, die natürlich mich oder auch Dietmar so ein bisschen tangieren, weil wir beide bei Axel Springer angestellt sind. Und da steht beispielsweise drin, ebenso ist eine objektive journalistische Arbeit schwierig, wenn man beim Springer Verlag anheuert. Das ist schon das Wort anheuert. Dort verpflichtet sich jeder Journalist, das transatlantische Bündnis zu unterstützen. Ja, das ist einer unserer Leitsätze, das stimmt. Mhm. Eine kritische Auseinandersetzung mit unseren Bündnispartnern auf der anderen Seite des Atlantiks ist nicht zu erwarten. Mhm. So. Und da muss ich sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, das trifft es überhaupt nicht. Also natürlich haben wir Leitsätze, wir haben natürlich, wir haben Werte-Leitsätze, die wir auch unterschreiben. Also auch da geht es auch um die deutsch-israelische Aussöhnung und so weiter. Mhm. Auch transatlantische Sache, das haben wir neu reinbekommen als in den Kanon seit den Anschlägen vom 11. September. Aber es ist natürlich, es ist ein Leitbild, aber natürlich werden wir auch kritische Amerika-Stücke schreiben. Natürlich werden wir auch Israel kritisieren, wenn das angeht. Es ist ja nicht so, dass ich da eine Schere im Kopf habe und dann will ich ganz anders machen. Und das wird halt so ein bisschen suggeriert, auch in dem Buch. Und das finde ich den Demokratieverdruss noch fördern, wenn ich halt reinschreibe, die klassischen Medien verdummen euch oder nicht verdummen. Aber es gibt ja auch ein YouTube-Video, wo es steht verdummen. Also das finde ich, da bin ich auch persönlich. Also, und ich sage ganz ehrlich, wir haben ja die Freiheit. Und wenn wir hier im Podcast streiten, der Defner hat selbst schon unseren neuen reichen Onkel aus Amerika erzählt, wie er damals bei ProSieben eingestiegen ist. Und wir haben einfach, das ist das Schöne bei, wir haben eine Freiheit, die ich mir hätte nicht träumen lassen. Ja. Und gerade aus dem Osten weiß ich, was Freiheit heißt und weiß auch, was Beschneidung heißt. Und deswegen.
Gut, also im Buch haben wir ja die Medien kritisiert dahingehend, dass wir seit 2008 einen historischen Vertrauensverlust erleben. Durch die Finanzkrise erstens in den Finanzsektor, weil wir gemerkt haben, viele Banken haben die Leute abgezockt, haben auch kriminell agiert. Dann zweitens haben die Politiker, die wir demokratisch legitimiert haben, nicht uns geschützt, sondern sind den Banken beigekommen, haben die mit unseren Steuergeldern noch gerettet, was natürlich ein zweiter Skandal war, Vertrauensverlust. Und dann, dass viele Medien auch eins zu eins das weiter kolportiert haben, was die gesagt haben, nach dem Motto hier, schadet der Euro, schadet Europa, ja, was natürlich völliger Humbug
ist. Bei uns also da muss man mal Chapitz Artikel lesen.
Ja, ja. Also, der Euro ist deswegen diskutieren Fehler. Wir ja
also, und ich sage immer, was...
Die Sache mit Springer und so, die ist ja nicht von mir. Ne? Habe ich ja die Quelle genannt, das ist ja von der Anstalt im ZDF, die ja gesagt haben, hier gibt es Netzwerke mit der Zeit und mit Springer, die praktisch nicht kritisch berichten können. Deswegen habe ich den O-Ton ja auch von der Anstalt übernommen. Und mich freut es natürlich, wenn du jetzt einen kritischen NATO-Bericht morgen schreibst.
Das trifft unsere Lebenswirklichkeit überhaupt nicht. Und ich kann natürlich immer irgendwelche Belege finden, dass irgendjemand mal behauptet hat, dass es so und so ist. Aber gerade wir bei Springer, also diese Freiheit, die wir hier haben, und der Euro ist ein historischer Fehler, haben wir schon als Überschrift. Wir haben Interviews mit Hans-Werner Sinn gehabt. Wir hatten den Kerber, als der gegen den Euro, gegen jede Entscheidung von Europa klagt. Den haben wir, bieten wir eine Plattform genauso, wie wir anderen Leute
das
Plattform
bieten,
die sagen, wie Herrn Fratscher, der sagt, hey, Euro ist das Großartigste, was es gibt oder und so weiter.
Also deswegen, das macht eine Demokratie aus.
Ja, und das tun wir auch und das pflegen wir auch. Und wir sind ständig auf der Suche nach.
Und da muss ich sagen, das fehlt mir halt in dem Buch. Ja? Also du hast ja gerade schon auch diese Worte gebraucht und wenn man so gerade auch diesen Einstieg ins Buch liest, die Politik hat bei der Abzocke von uns Bürgern Schmiere gestanden. Der Unmut wird immer größer. Medienbranche mit einer besorgniserregenden Realitätsverweigerung und so weiter. Also da werden auch halt drastische Worte verwandt und Demokratie ist in einer Existenzkrise, schreibst du hier. Auf der anderen Seite sagst du, bist überzeugter Demokrat. Klingt für mich jetzt alles nicht so nach überzeugtem Demokrat.
Warum?
Du sagst, es ist
die
Existenzkrise
ist ja offensichtlich. Guck dir die Wahlen an in Europa, guck dir die Wahlen in Thüringen an.
Ja, aber so ich finde doch mit solchen Büchern, Trump, wo ihr nur schwarz malt, dann nennst du hier Namen von Harvey Weinstein über Jeffrey Epstein, Flughafen Berlin-Brandenburg, Bahnprojekt Stuttgart 21, Dieselaffäre, Ursula von der Leyen, Boris Johnson, alles wird einen Topf geworfen und dann wird gesagt, alles ist schlecht und das sind die bösen Politiker und die bösen Banker und die stecken alle zusammen, die bösen Eliten und die machen dich, kleiner Mann, also so mal so in meinen Worten zusammengefasst, drangsalieren dir und bringen dich um dein hart erarbeitetes, erspartes. Und ich finde, solche Bücher, die sorgen doch dann für Sprengstoff, wie einer geschrieben hat, für Sprengstoff und für diese harte Polarisierung, weil man auf der anderen Seite eben nicht sagt, dass eben auch durch die Demokratie viel Gutes entstanden ist, dass wir immer noch Rekordbeschäftigung haben, trotz all der Versäumnisse, wir kritisieren das ja auch, trotz all der Notenbank, dass der Euro immer noch existiert, all diesen Krisenvorhersagen zum Trotz, was vor 15 Jahren Leute gesagt haben, er fliegt auseinander, dass immer noch vieles zusammengehalten wurde und ich finde, diese Seite der Medaille fehlt mir komplett und ich finde, dass euer Buch eben so sehr schwarz malt und dadurch polarisiert und dann man auf der anderen Seite nicht sozusagen
vom Populismus. Also ich finde das Buch nicht so schwarz malt, oder ich finde halt diese Demokratie-Geschichte, die Demokratiekritik und die Medienkritik, die Medienschelte, die da
aber Framing, Relutius und so weiter, das war ja alles.
Ja, natürlich gibt es, aber das gibt doch immer erfunden. Leute, doch, überall gibt es doch Leute, die auch betrügen.
Ja, ja, klar.
Und klar ist es vielleicht in einigen Medien ist es einfacher, da, so zu machen, weil es da gewisse Strukturen gibt, aber das ist doch aufgearbeitet worden auch. Und da wird doch dran gearbeitet. Und ich, was wenn ich sehe, was wir für eine Compliance mittlerweile haben, dass wir uns nicht mehr einladen lassen dürfen von dem oder das machen können. Also wir wollen jetzt
aber auch nicht nur über Axel Springer hier diskutieren. Das ist zu viel Eigenschau. Aber ich finde, wie gesagt, also wenn man die Demokratie einseitig und unser Land und all die Fortschritte der Menschheit insgesamt und des Kapitalismus so negativ malt, muss man sich ja nicht wundern, wenn die Leute an die Ränder ausweichen, links oder rechts.
Ich male das nicht. Also erstens, die Fakten habe ich nicht geschaffen. Die Fakten sind ja gegeben von außen. Ich habe lediglich die Fakten zusammengeführt im Buch, habe aber auch am Ende ein sehr schönes Kapitel geschrieben, wohin die Reise geht für uns als Menschheit. Ich glaube tatsächlich, dass durch die kommende Krise, die größte Krise aller Zeiten wird, die Menschheit, wir als Bewusstsein nach oben katapultiert werden, in eine neue Bewusstseinsstufe und ein neues System generieren werden. Davon bin ich felsenfest überzeugt, was auch notwendig ist, weil dieses System, in dem wir leben, macht krank. Ja? Wir haben gestern auch kurz mal über Polanyi gesprochen. Ja. Ja. Also dahingehend, und es spüren die Menschen ja auch intuitiv, dass Menschen hier, wir haben viele Menschen, die 30, 40 sind, die an Krebs erkranken, die Burnout haben, wir rennen nur noch im Hamsterrad, wir leben nicht miteinander, wir leben nebeneinander. Vorhin im Taxi, ich habe noch nie einen unfreundlicheren Taxifahrer erlebt. Ja.
Du warst nicht in Berlin, ja.
Ich war deswegen in Berlin. Ja,
also, das ist
der Lieblingsfeind. Das sage ich immer auch. Ja. Ja. Und deswegen finde ich, wenn Uber hier kommt, ja, ein bisschen Konkurrenz zu schaffen, ist es nicht so schlecht.
Wir haben uns als Menschen auseinanderdividiert. Das ist eine Riesengefahr, weil wir brauchen einander. Ja. Und deswegen habe ich am Ende auch natürlich die Fakten, die wir nicht selbst generiert haben, die sind schrecklich teilweise. Ja. Aber am Schluss habe ich natürlich auch die Hoffnung geben wollen, jede Krise wird überstanden.
Das ist
letzte Kapitel sogar. Ja. Und Maschinen an die Macht. Aber hier vor 80 Jahren in Berlin, ich meine, hier waren 99% zerstört. Ja. Genau. Und trotzdem ging es weiter. Und wir hatten den größten Boom aller Zeiten. Wir haben Wohlstand geschaffen. Der Kapitalismus hat gewirkt. Übrigens, der größte Erfolg des Kapitalismus ist in China passiert. Mit 800 Millionen Menschen in einem kommunistischen Land, die raus aus der Armut sind und hoch in den Mittelstand oder sogar in die Oberschicht gewandert sind. Also wir werden auf jeden Fall Veränderungen im System sehen. Und ob jetzt die Demokratie, die wir momentan haben, oder der Kapitalismus das Ende von der Fahnenstange sind, das bezweifle ich sowieso, weil es ist ein stetiger Wandel und diese Zyklen müssen wir anerkennen. Es wird einen neuen Zyklus geben. Die Frage ist halt, surfen wir auf der Welle, die kommt, oder werden wir von ihr erschlagen? Das ist wie mit Tesla, mit Autos. Ja. Ja. Vor 150 Jahren hatten wir Pferde, dann kam der Daimler aus Schondorf, aus meiner Heimat, der hat gesagt, hier Motorrad und so, und Motor, und siehe da, die Kutscher haben alle gesagt, nee, Veränderungen wollen wir nicht. Der Kaiser hat sogar gesagt, ich will auf dem Pferd reiten über den Königsplatz, ja. Ich meine, so viel Kutschen sehe ich heute nicht mehr in Berlin. Also der Wandel ist immer da, immer. Ja, und das haben wir versucht aufzuzeigen, weil es ist ein Naturgesetz. In der Natur hast du Wandel zwischen Tag und Nacht, zwischen Jahreszeiten, Leben und Tod, jung und alt. Und so gibt es halt auch Veränderungen und Paradigmenwechsel, Zyklen in der Politik, in der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft. Und da sind wir gerade mittendrin und gerade läuft alles zusammen auf diese historische
Und
Zeitenwende.
Das hat sogar ein Datum bei euch im Buch bekommen.
Genau, auf Seite 33.
2023.
Latest, spätestens.
Warum ausgerechnet 2023? Wie kann man das ausrechnen? Weil das ist immer schwierig, ein Crash vorherzusagen, weil er meistens aus Unvorhergesehen kommt.
Gerne.
Und meistens aus heiterem Himmel. Und wie kriegt ihr jetzt das hin?
Genau, also bis spätestens haben wir gesagt, weil in den nächsten Jahren stehen Umschuldungen an bei den Südländern Europas im Bereich von hunderten Milliarden, wo fraglich ist, ob die nochmal zustande kommen. Wir haben in Europa...
Wir haben doch einen Aufkäufer EZB, das ist doch kein Problem.
Ja, so. Gut, aber da kommt der Aspekt Psychologie und Vertrauen. Wann kippt das Vertrauen der Bürger in diese Rettungsorgie, die wir seit 2008 erleben, diesen Dauerkrisenmodus? Dann haben wir 15% Zombie-Unternehmen der Eurozone.
Kenne ich irgendwoher das Wort.
Ja, das Wort ist, das haben wir das
ist ein Lieblingswort von Kollegen.
Zombie.
Jetzt sind wir endlich hier. Der Defner lacht schon wieder. Zombie-Unternehmen ist ein Riesenproblem.
Ist ein Riesenproblem. Ich meine, 15%, das sagt die BIS, das ist die Bank, die Notenbank der Notenbanken. Und das ist eine große Gefahr, solange natürlich hier der Rubel rollt, funktioniert. Aber wenn eine stärkere Rezession kommt, wenn die Geldmenge reduziert wird, wenn die keine Kredite bekommen, dann kippen die um und reißen auch die Banken mit sich, die ihnen das Geld gegeben haben. Das ist nicht nachhaltig. Ja? Also da habe ich auch Game of Thrones zitiert. Ne? Winter is coming. Da sind Zombie-Armeen. Und hier sind letzter Zeit Zombie-Unternehmen, Zombie-Banken.
Gleich am Anfang.
Ja, geil. Absolut geiles Kapitel. I love it.
Winter is coming. Ich sehe sicher die Zombies aus Griechenland über uns herfallen.
Nein, auch in Spanien, auch in Italien, auch in Deutschland.
Ja, in Deutschland auch Zombies.
Natürlich. Deutsche Bank, Riesenkandidat zum Beispiel. Und dann natürlich auch, dass der Nullzins oder auch der Minuszins natürlich an den Bilanzen der Versicherung, der Betriebspensionskassen, aber natürlich auch der Banken.
Aber die Allianz knabbert. Hat da gerade so ein super Ergebnis hingelegt. Also das verstehe
die
ich.
Die Allianz ist noch stabil. Ja, ja, noch. Klar. Aber die Deutsche Bank ist ja unser großer Favorit, wird im Buch auch beschrieben. Das sehen wir doch schon jetzt. Die Kosten erodieren kontinuierlich und die Kosten steigen, Entschuldigung, und die Gewinne erodieren und da helfen auch nicht die Sparmaßnahmen, irgendwas oder die Entlassungen.
Und das heißt jetzt, wir haben 3 Jahre und jetzt irgendwann kippt das und der Kipppunkt wird in den nächsten 3 Jahren sein und dann haben wir 2023 spätestens diesen größten Crash aller Zeiten und dann...
Genau. Deflation.
Und dann kann auch keine Notenbank mehr
doch,
was tun.
Also genau. Wir erwarten erst einen deflationären Schock, eine Deflation. Okay. Ja. Dann wird aber die Notenbank richtig Gas geben, wird nochmal richtig Geld drucken und zwar mehr wie je zuvor. Wir hatten jetzt in der letzten Krise von den großen Notenbanken ca. 14 Billionen Dollar, die ins System gepumpt worden sind, um es nochmal zu stabilisieren. Und wirtschaftshistorisch war es so, in der Rezession müssen die Notenbanken um 5 Basispunkte die Prozente senken, also den Leitzins senken. Dann wären wir in Europa bei -5%.
5 Prozentpunkte, ja.
Genau. Und in den USA waren wir bei -1-2%. Und dann werden die Notenbanken nochmal richtig Gas geben. Ich denke mal so wahrscheinlich allein in der EZB 10 Billionen plus X. Und das wird dann irgendwann auch zu einer Inflation, Hyperinflation führen und dann zu einem Währungsreset. Das ist das Szenario.
Das Problem mit solchen Crash-Prophetien und vor allem so konkreten Vorhersagen, ich finde, es ist wie bei den Zeugen Jehovas. Ja, die sagen ja auch also immer wieder mal den Weltuntergang für ein konkretes Jahr voraus und dann müssen sie sich wieder revidieren, weil der Weltuntergang dann doch nicht gekommen ist.
Aber
jetzt
gemacht. Jetzt zum ersten Mal ausgeschaltet.
Aber
ich würde eins erwähnen, aber die Zeugen Jehovas haben ihre Prognosen nie irgendwie auf ihrer Webseite hinterlegt. Wir haben es gemacht und da sind dann auch die eingetroffenen Prognosen von uns und die nicht eingetroffenen. Problem ist, die eingetroffenen Prognosen werden immer mehr, also anscheinend 86%, ja, und die nicht eingetroffenen sind leider immer noch relativ wenig und ich hätte natürlich Unrecht, gerne, aber diesmal habe ich mich erstmalig auch wirklich zeitlich festgelegt, weil ich gesagt habe, jetzt ist Schicht im Schacht, der Vorhang wird fallen und wie gesagt, wenn es nicht passiert, bin ich natürlich überglücklich, aber die Chancen stehen leider sehr, sehr schlecht. Ich befürchte, wir werden Recht behalten.
Mhm. Aber wie gesagt, ich finde das immer sehr dann pseudo-religiös, auch solche Untergangsvorhersagen und dann, was du dann für hinterher versprichst, natürlich, dann wird alles sozusagen diese große Katharsis durch den großen Crash und plötzlich wird der Mensch ein ganz anderer Mensch werden. Ja. Und,
davon bin ich überzeugt.
Also ich finde, natürlich gibt es so Sachen wie Burnout und so weiter und gibt es Probleme. Es gibt in zu allen Jahrhunderten und zu allen Zeiten in der Welt gab es Probleme und früher wurden die Leute gar nicht so alt, dass sie diesen Burnout vielleicht erlebt haben, was auch immer. Also die Menschheit hat sich weiterentwickelt. Natürlich muss aber dann alles sozusagen zu... dann am Ende wieder auf die Notenbank zu schieben und so weiter. Es ist mir zu einfach in den Lösungen. Und dann der große Crash soll dann die große Bringung, der soll die große Erlösung bringen, wenn alles zusammenbricht.
Habe
ich Zweifel. Ich frage ihn doch.
Nein, aber die Sache, die du hast ja früher, hattest du immer diese Lösungen, da gab es Kriege, da gab es... andere Disruptionen, die ein ganzes System wieder den Reset-Knopf gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, das gab es halt lange nicht. Ich will jetzt nicht für einen Krieg, zum Glück, natürlich. Ja. Aber wir haben es halt.
Aber das kann natürlich klar. Aber wenn du sagst, okay, wir brauchen jetzt einen großen Crash und da brauchen wir vielleicht auch noch mal schnell. Wenn der Euro zerbricht, warum soll es da nicht auch schnell wieder mal einen Krieg in Europa gehen? Der Euro ist eben auch ein Friedensprojekt.
Ich habe im Buch aufgezeigt, die 16 großen Transformationen, die man hatte in den letzten paar hundert Jahren, die ging ja immer kriegerisch einher. Also praktisch, wenn große Nationen, die auch die Geldreserve gestellt haben, also die Geldwährung zwischen Habsburger und Portugiesen und Spanier und so weiter, ging es 14 Mal, ging es mit Krieg einher, 2 Mal nicht. Und was mich optimistisch stimmt, ist, dass es bei den letzten 2 großen Änderungen ohne Krieg einherging. Ne? Also da kamen dann die Briten, dann kamen die Amerikaner mit dem Dollar und so weiter. Deswegen, ich glaube schon, dass wir auf einer Bewusstseinsstufe sind, also wir wissen, Krieg ist nicht die Lösung. Also da denke ich jetzt wirklich optimistisch und positiv. Aber die Gefahr besteht natürlich immer, dass es kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Aber dieses Mal hoffe ich natürlich das nicht. Ja, aber nochmal, ich kann nur nochmal zusammenfassen, es sind 400 Seiten, das können wir jetzt hier kaum in einer Stunde besprechen. Mhm. Es ist wirklich so, dass wir massive Probleme haben, dass wir noch nie so viele übereinanderlappende Probleme und Brandbeschleuniger hatten und Schauplätze, die Probleme in sich tragen und das kann man nicht mehr von der Hand weisen. Wir haben lediglich die Fakten zusammengetragen und wir sind keiner Partei verpflichtet und wir haben auch keine Denkschule irgendwelcher ökonomischen Natur, sondern wir wir sagen einfach, wie uns der Schnabel gewachsen ist, was wir denken, was ja auf uns zukommt. Ja? Und ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht passiert, aber die Chancen stehen nicht schlecht. Und das muss sich jeder sein eigenes Bild machen. Ich denke mal, da draußen denken viele auch so, dass da was nicht mehr ganz so richtig funktioniert. Und wir waren halt auch mutig genug zu sagen, okay, hier gibt es jetzt auch ein Zeitfenster, bis wann man sich noch vorbereiten kann. Und natürlich wird die finanzielle Repression gegen den Sparer weiter vorantreten. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Demokratie in Gefahr ist, dass wir immer mehr Sozialismus erleben. Ja, dass man immer versucht, am Ende eines Zyklus werden die Politiker immer verzweifelter und versuchen dann noch irgendwie sozusagen die Macht an sich zu reißen oder zu halten. Und das ist natürlich immer gegen die Freiheit der Bürger. Das muss man sich ganz klar zeigen. Es war wirtschaftshistorisch immer so. Und die Indizien sind überdeutlich, finde ich. Also jetzt mit Mietendeckel und so weiter.
Es gibt Ungleichgewichte, zum Beispiel die Ungleichheit ist hoch und das ist halt, es gibt, wenn das so weitergeht, klar, wird das immer weiter auseinandergehen, dann muss es halt die Bereinigung geben. Da bin ich ja ganz auf deiner Seite, also das sehe ich ja ähnlich. Aber muss es der Crash sein? Könnte es auch irgendein anderes Bereinigungssache?
Sag mir welches. Ich habe es im Buch aufgezeigt. Wirtschaftswachstum sehe ich nicht.
Nein, man könnte Inflationierung. Man sagt einfach, die EZB kauft sämtliche Euro-Anleihen raus, dann sind alle schuldenfrei.
Also Planwirtschaft.
Einmal werden alle Anleihen aufgekauft, dann gibt es einmal einen kleinen inflatorischen Schock und dann macht man einfach weiter. Und dann muss es diesen Riesen-Crash nicht geben.
Lösung?
Naja, da hat man zumindest die Altlasten haben wir
aufgeholt. Aber es ist nur Zeitgewinn. Das Einzige, was wir machen, ist seit Jahren die Dosis erhöhen von einem Medikament, was seit Jahren nicht funktioniert. Nicht wirklich funktioniert. Wir kaufen uns teuer Zeit auf Kosten der Bürger und der Demokratie.
Und wenn man es einmal komplett die Schulden aufkauft, wäre das nicht eine Lösung vielleicht?
Dann haben wir Planwirtschaft der Notenbank. Wer bestimmt dann, wo die Reise hingeht in Zukunft? Naja. Da haben wir keine freie Marktwirtschaft mehr.
Also ich finde das die Notenbankpolitik in den USA, der amerikanischen Notenbank, nach der Krise 2008, 2009 sehr effektiv auch gewirkt hat. Sie haben die Banken rausgeboxt, sie haben viel schneller und intensiver die ultralockere Geldpolitik gemacht als wir in Europa. Und deswegen sind die Banken in Amerika heute viel gesünder als unsere. Europa ist auch overbanked, das ist noch was dazu kommt zu dem Problem, das wir hier haben. Und die amerikanische Wirtschaft ist auch schneller wieder aus der Krise gewonnen und hat deswegen sozusagen Vorteile. Das finde ich jetzt zum einen. So,
Das war nur kurzfristig. Wir sehen jetzt schon wieder die Bilanzsumme der USA. Also die
steuern jetzt halt schon wieder mal ein bisschen gegen, weil möglicherweise eine Rezession kommen könnte.
Aber durch den Arbeitsmarktzahlen und...
Also die waren noch sauber, ja.
Ja, aber warum dann trotzdem Zinssenkung? Warum dann trotzdem für 280 Milliarden Dollar wird da Geld ins System gepumpt? Die Fed-Balance-Sheet, also die Fed-Bilanzsumme ist schon wieder über 4 Trillionen Dollar. Also,
die Amerikaner sind halt eher vor der Welle und dann kannst du eher was reparieren, als wenn du immer hinterher hechelst und sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen
ist. Kann man mit Gelddrucken Krisen lösen? Kann man mit Gelddrucken Wohlstand erzeugen?
Kurzfristig, also ich finde, kann man Zeit kaufen und dann muss man was tun.
Da muss die Politik aber aktiv werden. Und die Politik hat das. Da sind wir uns ja einig.
Wir sagen ja auch immer, wir brauchen Reformen.
Mit Gelddrucken kann man keinen Wohlstand machen. Da sind wir uns nicht einig.
Zimbabwe.
Das hast du schon.
Nur mit Geld ist es ein Schmarrn. Aber Mario Draghi hat immer gesagt, wir kaufen Zeit der Politik, damit sie Reformen machen kann. Die Euro-Südländer, das haben viele, Spanien, Portugal, auch Griechenland, haben harte Reformen gemacht, muss man auch sagen, und sind auf einem Weg runter von der Intensivstation,
also
sagen wir mal. Ja?
Im Zinskonzert der EZB wird Südeuropa niemals auf die Beine kommen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeiten. Wir haben es im Buch auch aufgezeigt. Wirtschaftshistorisch sind alle Währungsunionen immer gescheitert, weil es volkswirtschaftlicher Wahnsinn ist. Starke Volkswirtschaften wie Deutschland, Österreich mit schwachen Volkswirtschaften wie Griechenland, Portugal, Frankreich, Italien, also der ganze Rest eigentlich in ein Zins- und Währungskorsett zu betten. Und deswegen haben wir diesen Dauerkrisenmodus. Deswegen haben wir Populisten auf dem aufsteigenden Ast. Deswegen haben wir einfach diese unglaubliche Ungleichheit zwischen Arm und Reich und dass die Kluft immer größer wird zwischen oben und unten.
Ja, die Kluft zwischen Arm und Reich liegt natürlich auch in der Digitalisierung weltweit und an der Globalisierung. Das sind ganz andere große übergelagerte Trends, die dafür sorgen, dass hier diese Kluft auseinandergeht.
Ja, die Reichen sind in den letzten Jahren immer reicher geworden. Die mussten nichts machen, weil Immobilien sind gestiegen. Das ganze Geld der Notenbanken floss in die Aktienmärkte, in die Immobilienmärkte. Man musste nichts machen. Das Geld, man ist einfach reicher geworden. Und der Mittelstand oder die normalen Leute können sich gar keine Immobilien mehr leisten. Wie soll das noch funktionieren?
Aber die Kleinen Argumente, können sich.
Siehst du denn
natürlich.
Wir machen plötzlich
zwei gegen eins. Genau.
Nein,
aber das ist ja klar. Wir streiten ja auch über diese Argumente immer. Und ich sage immer, auch der Kleine kann mittlerweile auch Aktien kaufen für 25 Euro einen ETF-Sparplan. Ja. Also man muss jetzt nicht mehr sagen, wir machen mal gerade nebenbei ein Handy aus. Genau. Ja. Und muss nicht mehr sagen, sozusagen, aber du hörst mir ja noch weiter zu. Ne? Ja. Also dass der arme Kleine kann. Oh, da schöne Grüße, da wart ihr auch schon öfters. Ne? Also liegen an Grüße an Kollegen Markus Lanz. Aber nochmal zu euren Thesen auch. Ihr sagt jetzt zum Beispiel, wir brauchen einen Dexit, ja? Also ein Austritt Deutschlands aus dem Euro auf jeden Fall und aus der EU auch. Ist da jetzt zum Beispiel nicht Großbritannien ein warnendes Beispiel davor, dass es gefährlich sein kann und wenn man sozusagen plötzlich als Land sich allein stellt und plötzlich glaubt, dass man als kleines Deutschland allein zwischen den Blöcken USA und China irgendwie noch was wuppen kann, ohne sozusagen einheitliches Europa, das einem auch in Verhandlungen bei Handelsabkommen und so weiter irgendwie sozusagen die Macht und den Rücken stärkt.
Also ich bin großer Fan von der Europäischen Wirtschaftsunion, die hat hervorragend funktioniert. Und man darf auch nicht vergessen, die Briten haben schon mal eine sehr kluge Entscheidung getroffen, die wirklich weise war, nämlich sie haben nicht bei dem Währungsexperiment Euro damals mitgemacht.
Hat die Bundesbank geholfen, muss man sagen. Die sind den Bundesbankern immer noch sehr dankbar.
Ja, ja, klar. Es war absolut richtige Entscheidung und ich bin überzeugt, dass der Brexit mittel- bis langfristig auch ein Erfolg sein wird. Und denk doch mal an Norwegen, denk mal an die Schweiz. Die sind auch ganz, ganz allein gegen die großen Chinesen und Amerikaner. Wenn Deutschland innovativ bleibt, wenn Deutschland weiterhin fleißig bleibt, dann werden wir uns auch weiterhin im Weltmarkt behaupten können. Haben wir in den letzten 70 Jahren auch, damals noch ohne Euro und ohne die EU. Also wenn die EU funktioniert, schön und gut. Es sieht nicht danach aus. Also der Brexit war meiner Ansicht nach der Anfang vom Ende. Und durch den Brexit haben wir jetzt sowieso ein ganz neues Problem, nämlich die Sperrminorität, dass praktisch die südlichen Länder erstmalig die Mehrheit haben werden im Ministerrat und dann durchboxen können, was sie wollen. Das heißt, es wird auf jeden Fall teuer für Deutschland. Die Frage ist, wie lange ist es noch finanzierbar? Noch sprudeln die Einnahmequellen, noch haben wir Steuerüberschüsse, aber wenn halt mal eine Rezession Deutschland kommt oder wenn die wichtigste Branche wegbricht, das ist der Automobilsektor, der 21% zur Bruttowertschöpfung beiträgt, dann wird es natürlich spannend. Und auch Digitalisierung, auch ein Thema, wo wir auch völlig hinten dran sind. Also deswegen, die Briten, ob der Brexit ein Erfolg wird, wird sich erst in wenigen Jahren herausstellen. Da müssen wir noch abwarten. Aber ich glaube, Deutschland kann sich ganz gut auf Weltbühne behaupten, auch gegen andere Länder und mit einer eigenen Währung vielleicht sogar noch viel, viel besser.
Aber du sprichst gerade die Schweiz als Beispiel an mit ihrer eigenen Währung und die müssen eine noch viel lockerere Geldpolitik machen, als wir sie von den Also kann sich dann der deutsche Sparer noch wärmer anziehen, wenn wir mal wieder die D-Mark haben. Nein. Dann brauchen wir viel niedrigere Zinsen, damit wir das ganze Fluchtkapital von anderswoher abweisen. Und dann gibt es erst recht keine höhere Zinsen. Da braucht nicht der deutsche Sparer meinen,
dass er jetzt warum muss denn die Schweiz die Zinsen senken? Weil sie auf Gedeih und Verderben an den Euro gekoppelt sind. Die haben keine Chance. Haben wir im Buch ja aufgezeigt mit einem schönen Beispiel, ob die Schweiz unter Franken tatsächlich der sichere Hafen ist, für den er immer gehalten wird. Ganz im Gegenteil. Die Schweizer haben jetzt schon über 400 Milliarden in den Euro stecken müssen. Das heißt, die werden weiterhin natürlich genau das machen, was die EZB vorgibt. Und wenn die EZB Zinsen senkt, werden die auch sinken müssen und genau weiterhin Euros aufkaufen. Dahingehend wird die Schweiz niemals unabhängig sein von dem Euro-Experiment.
Kommen wir jetzt mal zu den Ideen, wie Anleger sich davor schützen können. Jetzt hast du ja so ein doppeltes Szenario aufgemacht. Erst kommt die Krise und die Deflation und dann kommt die Inflation. Mhm. Und jetzt muss ich ja für beide Szenarien mich unterschiedlich positionieren. Wie macht man das am cleversten? Mhm. Und wann merke ich, wann ich umschichten muss?
Ja, deswegen haben wir auf Seite 353 die Investmentmatrix gebaut. Da kann jeder wirklich wie im Baukastensystem bei IKEA sich selbst das zusammenschustern. Ja, also was erwarte ich in der Deflation, Inflation, Währungsreform und was ist der Wertspeicherfaktor? Und in der Deflation ist natürlich Cash King. Wir haben aber auch mit einem Mythos aufgeräumt, nämlich dass auch Gold und Silber immer positiv performt haben in der Deflation und wertstabil waren. Und dann muss man natürlich dann, bevor die große Hyperinflation kommt, den Cashbestand abbauen und in Sachwerte investieren, weil die Sachwerte ist natürlich eine Art Wertspeicher. Damit kann man das Vermögen, die Kaufkraft konservieren für die Krise.
Aber ihr sagt ja erstmal bei Cash auch, da muss man mit einem Problem aufhören. Man darf das Geld nicht auf dem Girokonto liegen lassen, weil auf dem Girokonto, das gehört ist ja kein nicht. Wirkliches Cash, dann gehört es ja eigentlich der Bank und man hat gegenüber der Bank einen Anspruch. Also würdest du jetzt, was mache ich dann? Nehme ich also meinen Cash, was ich jetzt habe, in Safe zu Hause? Oder wie löse ich das Problem?
Ja, das ist eine Sache, die meisten tatsächlich nicht wissen, dass nämlich Geld auf dem Konto nicht mir gehört, sondern der Bank. Und das ist ganz gefährlich. Griechenland, Zypern haben es vorgezeigt. Da gibt es das Bail-In-Gesetz oder SAG, Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Und dann wird man halt ab 100.000 Euro rasiert oder muss halt auf die Einlagensicherung hoffen, was natürlich auch fraglich ist bei einem größeren Institut. Das heißt, Geld gehört erst mir, wenn ich es physisch abhebe, ins Schließfach lege oder unter die berühmte Matratze stopfe. Das heißt, wir sagen ganz klar, jetzt Geld abheben, ja, ins Schließfach legen, dann gehört es mir, dann umgehe ich vielleicht sogar auch noch bald Negativzinsen und dann kann ich natürlich agieren, weil eingezahlt ist es schnell, aber abgehoben dauert dann ein paar Tage bei größeren Summen und es wird in Zukunft auch weiter zunehmen, dass man Barabhebungsbeschränkungen einführen wird, vielleicht sogar eine Bargeldbesteuerung, wie es der IWF, also von Frau Lagarde, der ehemalige Verein, vorgeschlagen hat, um Negativzinsen auch funktionierend zu machen und dann natürlich umwandeln in Sachwerte, die einem direkt dienen, wo man auch kein Drittparteienrisiko hat.
Wovor sollte denn der Anleger aus eurer Sicht dann auch für euer Szenario dann noch grundsätzlich die Finger lassen?
Also Papierwerte, ja, also Versicherungen, wo Staatsanleihen drin sind, das sind so No-Gos, wo man jetzt einfach vorsichtig sein sollte. Also
Lebensversicherung muss ich dann jetzt beispielsweise verkaufen?
Entweder stilllegen oder verkaufen. Kommt darauf an, wie lange läuft die noch, wie viel Prozent sind die verzinst. Also wenn du, ist halt eine Wette auf die Zeit. Wenn du denkst, es geht noch 15 Jahre gut bis zu meinem Renteneintrittsalter, kann man sagen, okay, es kann funktionieren, aber was ist, wenn der Euro umkippt, was ist, wenn die Versicherung umkippt, wenn die Niedrigzinsen da die Bilanz zerschießen und vor allem die Kaufkraft. Die Kaufkraft wird definitiv eine andere sein, weil der Euro hat jetzt schon in den letzten 20 Jahren 30% offiziell an Kaufkraft verloren. Wir alle wissen, inoffiziell viel, viel höher.
Und wenn jetzt, also wenn der Crash jetzt 2023 kommt, und ich bin Lebensversicherungsbesitzer und die soll eigentlich erst 2032 ausgezahlt werden.
Game over.
Okay,
genau. Gut. So wie in der Vergangenheit, so wie 48 haben wir ja aufgezeigt, da war halt dann der Verlust auch bei Lebensversicherung bei 94,5%.
Okay, welche Anlagen? Also ihr rechnet die mit einer richtigen Währungsreform
dann sozusagen. Ja, okay. Muss kommen, ist unausweichlich.
Okay, dann habe ich jetzt Lebensversicherung nicht, was habe ich noch nicht? Was sollte ich, wo sollte ich auch vorsichtig sein?
Kredite, Schulden.
Warum? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Wenn die Währungsreform kommt, ist doch wunderbar. Nee. Ich habe jetzt Schulden, dann kommt die Währungsreform und dann wird das doch entschuldet. Nein. Das war doch 48, ich warte zwar, musste so einen Lastenausgleich haben und musste auch einen gewissen Zins zahlen, aber es war doch eigentlich für die Leute, die Schulden hatten, nicht so schlecht.
Nee, gar nicht. Diesen Mythos haben wir auch aufgeräumt im Buch, nämlich es gab dann eine Entwertung, also Guthaben wurden unterschiedlich behandelt wie Schulden und man hatte dann, wenn man Schulden hatte, 53,75% mehr Schulden wie vor der Währungsreform, was für manchem das Genick gebrochen hat. Zusätzlich kam tatsächlich noch eine Vermögensabgabe 52 mit dem Schuldenlastenausgleich, 1923 Hauszinssteuer. Und ich möchte noch eins kurz erwähnen, ich habe auch ein schönes Beispiel genannt im Buch. Da treffe ich ja William White, Chefvolkswirt der OECD, der auch ganz klar gesagt hat, die kommende Krise wird die größte, da habe ich den Titel auch, ja, The Biggest Crash of All Times. Hat er mir also sozusagen mitgegeben, wo ich dachte, okay, es wird noch heftiger wie 2008 und die Indikatoren sprechen auch eine deutliche Sprache und deswegen auch das Ergebnis unserer Recherche, der größte Crash aller
Zeiten. Der hat sich auch gemeldet und hat gesagt, toll, dass du den Titel von mir genommen hast.
Oder hat ein Buch bekommen.
Okay. Er hat es schon gemeldet und hat gesagt, toll, was ihr umgesetzt habt, dass ihr das so gemacht habt.
Er spricht leider kein Deutsch, aber wir werden es auf Englisch übersetzen.
Ja. Okay. Und bevor wir ja auch immer waren, sind eigentlich Anleihen im Depot, klassisch sagt man ja immer, du brauchst ein Portfolio-Mix Aktien und Anleihen und da sind die risikoreichen Aktien und dein Sicherheitsstabilisator sind die Anleihen. Mhm. Aber das hat sich ja wirklich deutlich gewandelt. Genau. Und das sehen wir ja auch ähnlich wie ihr. Also,
absolut.
Ja. Also Anleihequote wäre null jetzt.
Absolut. Also Staatsanleihen ist halt eine Wette auf die Zeit und dass der Staat mich halt wieder ausbezahlt, das ist fraglich. Also ich würde keine Anleihen momentan kaufen.
Vor allem in Deutschland mit Negativzinsen. Ich meine, das ist doch totaler Irrsinn. Ja? Ja. Wer kauft sowas? Ja? Also ich meine, okay, die Notenbank, aber als Anleger, der ein bisschen rational denkt, frage ich mich immer.
Ja, gut, viele Versicherungen müssen die ja kaufen, weil es mündelsichere Papiere.
Aber kann ich stattdessen dann Dividendenpapiere nehmen? Oder ich muss ja irgend so ein
Mix. Genau, also vorab, was die wenigsten auch wissen, also Schließfächer und Depots sind Sondervermögen. Also wenn eine Bank umkippt, sind die natürlich geschützt. Da haben ja viele immer Angst. Die Frage bekommen wir ganz, ganz oft. Aktien sind sicher im Depot, weil es Sondervermögen ist. Wir sagen ganz klar, eine Unternehmensbeteiligung in Form von einer Aktie oder von einem Fonds oder auch von einem ETF sind Sondervermögen im Depot.
Also der größte Crash wird da nicht den Reset-Knopf drücken und sagen, Pech gehabt, ihr
natürlich,
müsst auch
das weg. Alle werden mit runtergezogen werden.
Aber das ist ein Sachwert. Das ist dann die vorzüglichere Anlage gegenüber anderen Anlagen.
Unter anderem.
Aber es ist nicht so, dass der große Crash so einhergeht, dass auch Eigentumsrechte mit betroffen, sondern es wird halt die Eigentumsrechte werden halt irgendwie unterschiedlich behandelt oder mit Steuern versehen oder sonst wie. Aber ich muss nicht Angst um mein Eigentum haben, wenn ich denn Sachwerte habe.
Bin ich ganz ehrlich, also so weit in die Zukunft kann ich jetzt auch nicht schauen, da muss ich meine Kristallkugel fragen. Okay. Nee, aber ich würde mich halt einfach aufs schlimmstmögliche Szenario vorbereiten, breit streuen. Okay. Ja, Diversifikation wird wichtig sein, wer streut, rutscht nicht aus. Und wenn ich 5 oder 10 oder mehr Prozent in Aktien habe oder in ETFs habe, wenn ich Gold habe, wenn ich andere Sachen habe,
wir beginnen das Portfolio nochmal der Reihe nach durch, weil wir das, schon, ich meine, man kann ja sagen, okay, man glaubt eurem Szenario oder nicht, das ist eine Möglichkeit, die jeder für sich selber auch entscheiden kann. kann. Mhm. Trotzdem habt ihr natürlich zu den einzelnen Anleihenklassen, finde ich, das auch wirklich sehr sauber aufgeschrieben, was dafür und dagegen spricht. Und sozusagen, da kann man sich wirklich dann auch gut seine eigenen einzelnen Bausteine zusammenbauen, finde ich. Und was mich ja gefreut hat, dass ihr wenigstens auch in eurem Krisendepot ein paar Aktien habt. Weil
zu wenig für den
Deckner. Was ja der Titel erstmal nicht suggeriert. Ja? Ich meine, ich habe neulich mit einem Kollegen irgendwie in der Redaktion, der fragt mich, kommt demnächst der größte Crash aller Zeiten? Und die Leute in Deutschland, das Problem ist ja, dass in Deutschland Crash immer mit Aktiencrash assoziiert wird. Ja. Und Leute immer solche Bücher und solche Schlagzeilen, auch wenn es Artikel oder was auch immer sind, dann immer hinhalten und sagen, gut, dass ich keine Aktien habe. Mhm. Wir wissen ja, Deutsche ist ein Aktienmuffel. Wir versuchen in diesem Podcast immer so ein bisschen auch für Aktien und ETFs dann auch sozusagen grundsätzlich Werbung zu machen. Nicht übermäßig in Aktien, aber trotzdem einfach sozusagen das mit einbeziehen. Und der Deutsche ist einfach zu wenig in Aktien investiert insgesamt und nimmt natürlich dann solche Bücher auch immer gerne als auch so, Alter, der nächste Crash kommt doch und dann will ich auf jeden Fall keine Aktien haben. Mhm. Ne? Ihr sagt aber trotzdem, und das möchte ich jetzt nochmal festhalten, trotz dieses Szenarios sagt ihr, man sollte auch Aktien haben. Über den Anteil kann man ja dann auch wieder streiten, aber worauf würdet ihr denn dann die Auswahl Wert legen, also bei Aktien, wie macht ihr das?
Genau, haben wir im Buch ja auch geschrieben, wir sagen, also Europa ist ein No-Go, da würden wir nicht investieren, weil Europa sich insgesamt im Niedergang befindet.
Es also keine europäischen Aktien?
Keine europäischen, keine deutschen Aktien. Die Wirtschaft wächst zu schwach einfach, die wird abgehängt von den Emerging Markets, von China, von Asien, Indien und so weiter. Dahingehend auf jeden Fall streuen, Emerging Markets vielleicht übergewichten, dann auch einzelne Branchen vielleicht übergewichten, also erneuerbare Energien finden wir interessant, künstliche Intelligenz, all das wird kommen, was es seit Deutschland nicht gibt. Ne? Also wenn man guckt, welche großen Technologieunternehmen gibt es noch in Deutschland, leider relativ wenig. Wir würden sogar eher, wenn man spekulativ ist, kann man auch auf europäische Aktien in Putzig kaufen oder auf Bankaktien vor allem in Europa, die werden nächste Jahr in Jahren auch weiterhin den Gang nach unten mitbewegen. Und dann halt auch Klassiker, ne? Dass man Dividendentitel nimmt und so weiter, dass man einfach wieder breit streut weltweit. Also gibt es ja verschiedene Angebote, auch über ETFs, dass man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt einen ETF, der weltweit investiert und vor allem übergewichtet dann in Emerging Markets, Schwellenländer. Vietnam war so ein Land in den letzten Jahren, die sind überdurchschnittlich stark gestiegen und ist ja auch ein Problem, dass die westliche Welt zu schwach wächst. Das ist ein Riesenproblem.
Aber wenn ich jetzt MSCI Welt habe, habe ich ja ganz viel Amerika drin, über 50%.
Genau,
wie kann ich das Problem, wäre das so ein Index, den du nehmen willst oder sagen, ich nehme bei MSCI Emerging Markets und nehme vielleicht FTSE. Noch, oder FTSE All, FTSE gibt es ja auch in Emerging Markets, aber du würdest keinen von normalen Industriestaaten nehmen, keinen Index.
Nein. Okay. Also auch die USA, bin ich jetzt nicht so positiv bullish, die werden natürlich weiterhin die Weltreservewährung erstmal haben und werden natürlich die Gewinner sein, aber auch da wächst die Wirtschaft einfach schwächer. Wir haben jetzt gesehen, die Earnings Season ist vorbei. Ja, wir sind jetzt eigentlich wieder auf dem Weg nach unten wie im Jahr 2000 und 2008, also nicht mehr so rosig. Ohne die ganzen Aktienrückkaufprogramme, haben wir im Buch auch dargestellt, wäre der Dow Jones und der S&P 500 nicht da, wo er momentan wäre,
und durch die Unternehmensreform. Das würde ich dem Defner ja auch sagen, das ist ja künstlich gepumpt.
Klar, also wir haben es aufgezeigt, also statistisch auch. Also wir haben jetzt verdreifacht in S&P 500 und ohne die Unternehmenssteuer, ohne die Aktienrückkaufprogramme in Höhe von 5,3 Billionen Dollar hätten wir nur 60-70% gemacht.
Was auch noch ordentlich ist. Ich sage dazu immer, ich will jetzt hier nicht alle Argumente aus dem Podcast wiederholen, das ist aber natürlich, freut sich der Aktionär, und auf der anderen Seite ist es manchmal klüger, Aktien selber zurückzukaufen, als irgendwelche teure Übernahmen zu machen eines Unternehmens und irgendwie das Geld zu verbrennen.
Darunter leidet halt Innovation, ne? Deswegen könnte auch Apple keine wahren Innovationen mehr raus.
Apple hat jetzt gerade wieder super AirPods gebracht.
Naja, es ist keine Innovation, das ist zweite Generation, jetzt eine dritte sogar.
Naja, also bei Apple, glaube ich, müssen wir jetzt nicht als
Apple, die nächste Nokia.
Sind auch Unternehmen wie Tesla. Klar, durch den Aktienmarkt groß geworden, die echte Innovatoren sind. Und
was er mir gestern gesagt hat? Er ist Tesla-Aktionär.
Glückwunsch. Also, Glückwunsch.
Ja, so, siehst du?
Jetzt können wir uns mal verbrüdern. Okay, einmal ein Punkt für mich hier. Ansonsten, die beiden sind ja schon wie siamesische Zwillinge hier zusammengewachsen. Ja. Und also, schön, dass dann solche Werte da auch erkannt werden. Ich würde ja, klar, das ist der Kapitalismus, dass einzelne Unternehmen dann eben gewinnen und verlieren. Das ist Schumpeter, die kreative Zerstörung. Und das wissen wir alle. Und deswegen ist es eben auch gut, wenn man breit streut.
Kommen wir
zur nächsten Anlage.
Gold.
Ja, Gold.
Da Gold ist ja auch drin. Wie mache ich das am klügsten? Kaufe ich jetzt einen Gold-ETF?
Bin ich ja nicht so ein Fan davon.
Aber man könnte ja Gold-ETF, der mit Gold unterlegt ist, kaufen. Dann hat man ja, naja, aber was habe ich dann? Habe ich wenigstens einen Anspruch und kann mir im Zweifelsfall auch ausliefern lassen von...
Also wir würden, kann man machen, aber als Ärzte sollte man eigentlich Gold physisch tatsächlich selbst besitzen.
Das ist ja sehr teuer. Da muss man ja so. Relativ, die Gebühren sind ja relativ hoch. Wenn ich mir einen Gold-ETF kaufe, sind die Gebühren noch am niedrigsten.
Ja, okay, stimmt. Aber dann habe ich es nicht. Dann habe ich immerhin die Abhängigkeit von der dritten Partei. Ist es wirklich auch da, etc. pp. Also man sollte, also jeder kann sich eine Zehntelunze Gold kaufen oder eine Silberunze.
Das ist doch wahnsinnig hohe Gebühren.
Nee, gar nicht. Und vor allem, ich meine, Gold dieses Jahr über 20% gestiegen, Silber ebenfalls, ja. Also
da habe ich meine Gebühr drin.
Nein, die Gebühr ist viel, viel weniger bei. Also bei Silber ist sie höher, klar, ja. Aber bei Gold
da
ist nicht so.
Da hat man ja Mehrwertsteuer noch dazu und so weiter.
Also bei Gold, nee, bei Gold nicht. Gold ist Mehrwertsteuer befreit.
Ja.
Silber hat Mehrwertsteuer, wie Münzen von knapp 7%. Also geht auch noch. Nur Barren machen keinen Sinn für Privatpersonen. Aber
warum Gold, macht Gold Barren keinen Sinn?
Silberbarren. Ach so, Silberbarren, weil die haben 19%.
Ja, gut,
aber
das stimmt.
Umso mehr Geld die Notenbanken drucken, brauche ich eine Art Lebensversicherung. Und Gold, Silber war immer Geld, wird immer Geld bleiben. Und die Notenbanken haben in den letzten Jahren seit 2008 so viel Gold gekauft wie noch nie. Ja? Und wir glauben auch, dass das in Zukunft so anhalten wird, weil sie einfach ihrem eigenen Produkt nicht mehr trauen, dem ungedeckten Papiergeld, und sich wappnen für die nächste Krise. Durch Basel III können ja die Notenbanken, Geschäftsbanken ab 2022 bis zu 20% ihres Eigenkapitals in Gold, Silber und Platin investieren als stabiler Faktor. Das heißt, die bereiten sich natürlich darauf vor, und damit wird es auch aufgewertet als Geld von Tier 3 auf Tier 1, also als risikoloses Investment. Und wenn das die Notenbanken machen, dann sollte der Bürger das ebenfalls tun. Und wie gesagt, es geht darum, in Zukunft in durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Sachwerte zu investieren.
Und bei dem Crash gibt es kein Goldverbot oder irgendwas? Man könnte ja dann so eine Verschwörungstheorie nach hinten dran wenden, das wird es nicht geben. Also ich als Goldbesitzer bin ich dann sicher, dass da nicht irgendwas Mieses passiert.
Gold. Goldverbot gab es doch schon mal, es war keine Verschwörungstheorie, sondern 1933 von einem demokratischen Land damals, USA, weil Gold halt der Feind der Politik ist. Dann, wir sehen es, seit 1971 können sich die Staaten weltweit exorbitant verschulden. Die Schuldenkurven sind alle exponentiell gestiegen. Und
das
geht halt mit dem Goldstandard.
Von wem? Nein, nicht mit den Schulden. Deswegen weiter mal
konkret.
Nein, aber von dir ja auch. Aber deswegen, wir wollen ja noch ein bisschen konkret durchgehen, weil unsere Zeit eilt jetzt auch. Silber bin ich ehrlich gesagt, ich bin ja nicht so der Goldfan, sehe aber auch, dass Gold natürlich profitiert, das ist ja klar, auch von fallenden Zinsen. Bin aber eher Silber-Fan, muss ich sagen, weil das ja natürlich auch auf der anderen Seite noch Industriemetall ist und sozusagen auch tatsächlich gebraucht wird. Ist aber natürlich auch das Risiko in der Krise, ne?
Kulturell abhängig, ja.
Ja, wie seht ihr Silber? Da seid ihr eigentlich grundsätzlich auch bullisch.
Ja, absolut, weil das Gold-Silber-Ratio ist auf einem historischen Hoch. Silber ist eigentlich noch rarer wie Gold, ja, weil Silber wird tatsächlich endlich verbraucht in der Industrie, in der Kleidung.
Aber wenn der große Crash kommt, dann fällt der Industriemetallfaktor ja aus, ne?
Ja, genau, aber trotzdem gibt es sehr wenige Unzen. Ich meine, JP Morgan zum Beispiel hat 155 Millionen Silberunzen im Portfolio physisch. Also auch die glauben, dass Silber eine große Zukunft hat. JP Morgan City Group haben jetzt auch erstmalig ihren Top-Kunden empfohlen, bis zu 5% in Edelmetalle zu investieren. Also Silber ist auch, wie gesagt, limitiert, streng limitiert, wird stark verbraucht, und meiner Ansicht nach wird es auch eine Grundlage für das nächste Geldsystem sein.
Übrigens, das nächste Geldsystem ist digital. Du hast ja gesagt, mit der Mehrwertsteuer wäre es problematisch. Wie mache ich das dann? Wie kaufe ich das Silber? Mache ich das dann über einen ETF vielleicht? Gibt es auch einen Silber-ETF?
Also gibt es von der Zürcher Kantonalbank, genau, ja. Entweder, also ich würde es physisch kaufen, als
immer
Münze.
Ach so, ja, als Münze
7%,
ist ja nicht gut.
7% nur. Genau. Und das kann nicht schaden, einfach als Absicherung auch ein bisschen Edelmetalle als Wertspeicher zu haben gegen den Wahnsinn der Notenbankpolitik.
Jetzt kommen wir zu Bitcoin, auch eins unserer Lieblingsthemen.
Ja, wie fandet ihr das?
Ich fand es ehrlich gesagt ganz spannend, das Bitcoin-Kapitel war wirklich sehr lehrreich. Ich habe sehr viel erfahren und habe vielleicht sogar, ich meine, jetzt ist ja Bitcoin wieder abgeschmiert. Ja. Würden wir jetzt wieder vielleicht auf diesem günstigen Niveau mal ein bisschen was zockermäßig.
Nein, ein bisschen spekulativ.
Ich hab's geschafft.
Aber jetzt muss man doch ganz ehrlich sagen, ich meine, jeder, der davon träumt, dass Bitcoin irgendwie ein Währungsersatz oder was anderes
Store
werden wird,
value.
Ist.
Aber
dieses Ding ist hochgeschossen vorletztes Jahr auf fast $20,000, dann wieder abgeschmiert auf $3,000. Was ist da von einem Wertspeicher die Rede? Ja, ich meine, wenn ich an 90%, das ist ein Zocker-Dings und sonst nichts. Ja?
Es ist eine neue junge Investmentklasse, ja, und ich bin dafür, ich habe es ja geschrieben, was mein Kursziel ist. Die Bayern LB kam jetzt raus mit 90.000,
Dollar. Damals am neuen Markt haben sie sich auch immer gegenseitig überboten, um überhaupt eine Aufmerksamkeit zu bekommen.
Nein,
da sage ich halt, der nächste sagt
500.000. Bei 8.700 derzeit der Bitcoin ist.
Naja, also, aber, wir haben ja geschrieben, jeder sollte
euer
einfach
Ziel ist für Bitcoin ist
zwischen 30.000 und 40.000 mit dem nächsten Halving. Das ist praktisch, wenn die Belohnung für das Finden eines Blocks halbiert wird. Das passiert alle 4 Jahre ungefähr, und das nächste Halving ist nächstes Jahr im Mai. Und wir haben es ja ganz klar gesagt, also erstens, Bitcoin ist grenzenlos. Er kann nicht verboten werden von Regierungen. Ist transparent, ist auf der Blockchain, ist wirklich limitiert durch die Mathematik auf 21 Millionen Einheiten, ja, ist grenzenlos, ist ist ein deflationäres Geldsystem, ist nicht auf Schulden basiert etc. pp. Dahingehend sollte jeder vielleicht mal 50 Euro investieren in der Hoffnung, dass man in der Zukunft damit eine schönere DDR
hat. Wie mache ich das mit dem Bitcoin? Ja. Die Frage muss man auch stellen. Also kann ich das einfach bei einem normalen Broker machen und dann kaufe ich mir einen Bitcoin-ETF von Tobel?
Idealerweise.
Oder muss ich auch irgendwie das so haben, wie ich es physisch habe?
Genau.
Und wie kriege ich es physisch?
Genau. Also idealerweise tatsächlich sollte man den Bitcoin selber besitzen. Es heißt immer in der Bitcoin-Szene, not your keys, not your Bitcoin. Also wenn man den Zugang nicht direkt zum Bitcoin hat, dann gehört es einem nicht wirklich selber. Dann ist man wieder abhängig von einer dritten Partei. Wenn man ein Tobel-Zertifikat hat, dann ist es wirklich nur indirekt. Das ist nicht optimal. Und man sollte dann wirklich tatsächlich selber bei einem Marktplatz, bei einer Börse, es gibt Bitcoin.de, aber auch andere natürlich, dort sich registrieren, verifizieren, dann kaufen, auf die Wallet laden und dann sich diesen Bitcoin-Anteil, die Satoshis, auf eine eigene Wallet transferieren, wo nur ich den Zugang
drauf
habe.
Also privat, also nicht auf irgendeinem Ding lassen.
Gut. Ja. Okay. Weiter mit Immobilien. Da sagt ihr, bis zu 30% im Depot kann man haben.
Aber jetzt nicht mehr
schuldenfrei.
Kaufen. Schuldenfrei.
Schuldenfrei Immobilien. Nein, vor allem, warum, hast du ja gerade schon erklärt, auch ein bisschen mit den Schulden und so weiter, die man nicht haben sollte, aber ich meine, wer kann sich jetzt schuldenfrei eine Immobilie leisten?
Momentan würde ich nicht kaufen. Momentan empfehlen wir auch unseren Kunden in der Honorarberatung eher zu verkaufen, weil die Preise einfach sehr, sehr hoch sind. Und dann kaufe ich halt keine Warte, bis der Deflationsschock
kommt. Okay. Wie gesagt, im Buch stand es noch mit bis zu 30%. Exoten wie Whisky, Kunst, Oldtimer und Uhren. Mhm. Da muss man jetzt doch ganz klar sagen, das sind ja Assets, die Exoten, die in der Preisbildung sehr intransparent sind, ja, wo viele auch mal gerne sozusagen abgezockt werden, wenn sie jetzt nicht unbedingt Kenner sind. Also ich meine, so eine Uhr richtig zu taxieren und so weiter und so fort. Auch bei Oldtimer und so weiter ist sie extrem, und natürlich haben die extrem profitiert vom billigen Geld.
Ist schon wieder vorbei,
Die reichen, aber wo sind das nicht jetzt eher Preisblasen, wo es echt,
also weil Whisky, die als Laie... Whisky empfehlen wir momentan, weil Whisky hat einen riesen Vorteil. Also Whisky war in den letzten 10 Jahren das erfolgreichste Investment nach Bitcoin. Erst kam Bitcoin, dann kam Whisky. Und Whisky ist halt auch limitiert, wenn man eine abgefüllte Flasche hat, die es nur 1500 Mark gibt und irgendwie ein verrückter chinesischer Milliardär macht seine Flasche auf, dann steigert sich automatisch der Wert meiner Flasche, die im Keller steht.
Und in der großen Krise, glaubst du, da zahlt immer noch jemand 1500 Dollar für eine Whiskyflasche?
Nein, da reicht auch vom Aldi, da reicht
es. Es geht auch um das Relative.
Nee, es geht erstens darum, also in der Krise kannst du auch vom Aldi den Teacher nehmen, ne? Das ist auch ein Tauschartikel.
Okay. Ja, nein, das ist vielleicht für die Alkoholiker dann besser, ne?
Genau, Tauschartikel. Also Fakt ist, es geht bei diesen ganzen Werten, auch Gold, Silber und Diamanten und Bitcoin, geht es darum, diese Krisenzeitblöcke zu überbrücken, den Wert, die Kaufkraft zu speichern und zu konservieren, weil es geht ja wieder aufwärts. Es geht ja nicht irgendwie, dass hier die Hölle ausbricht, sondern es geht ja nur darum, die Zeit zu überbrücken und den Wert zu speichern. Und danach kann man wieder umschichten, um gutes Startkapital zu haben. Darum geht's. Okay. Und deswegen breit streuen, deswegen auch die Wurzelstrategie.
Land, Wald. Ja. Ich finde die Streuobstwiese nicht im Buch.
Das ist für dich.
Aber Land, Wald, wie mache ich das am klügsten?
Grund und Boden. Ja, also entweder direkt tatsächlich im Regionalitätsprinzip sich ein kleines Äckerle kaufen oder halt einen Wald. Genau,
aber Äckerle, da kann ich Wald. Auch aus fränkischer Erfahrung sagen, meine Eltern haben ja auch einen kleinen Bau. Ja. Da sind hier die Preise auch hochgeschossen. Also wahnsinnig. Für Ackerland, das kannst du auch nie wieder
kommt über drauf die an, Pacht wo in Deutschland,
reinholen
ja.
teilweise. Und auch bei Wald, wahnsinnig
exorbitant. Aber Wald ist zurückgekommen durch die Trockenheit und durch die...
Genau, das sieht man auch wieder auf deiner Seite das Risiko, ne? Was du bei Wald hast.
Da ist der Borkenkäfer.
Wir sind ja Antizykliker. Da musst du doch jetzt kaufen. Wenn die Preise wieder fallen, kaufst du antizyklisch ein.
Bei der nächsten Borkengräfer, klar.
Die nächste
Borkenkäferplage kommt bestimmt. Ja, die größte Borkenkäferplage aller Zeiten.
Aber Fakt ist tatsächlich, ich meine, es sind auch wieder Zyklen natürlich, klar. Aber du hast immer noch den Bodenwert. Du hast einen Bodenwert und du hast einen Holzwert. Und dass es auf Null fällt, ist bei Sachwerten unmöglich. Es ist volatil,
aber
klar.
Wenn du 90% verlierst oder keine Ahnung, halbierst, vielleicht nicht beim Wald 90%.
Wenn du 5% deines Vermögens in Wald investierst und es geht 90% runter, dann musst du nicht unter der Brücke schlafen. Dann hast du natürlich ein schlechtes Investment gemacht. Aber so weit wird es nicht kommen.
Kannst
garantiert
im Wald
nicht
schlafen, das ist doch gut.
Du hast immer Heizholz.
Aber auch da brauchst du natürlich ein großes Vermögen, um 5% nur in Wald anzulegen, weil du kannst ja nicht irgendwie 2 Quadratmeter
kaufen. Was kosten das? Also mit welchem Geld muss man da kommen? Einfach mal, um mal so ein Gefühl zu haben.
Also ein Hektar fängt an zwischen 5.000 und geht hoch bis 30.000. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Also 5.000 Euro in Thüringen oder in Sachsen, so Nadelwald, das geht schon.
Stimmen die Thüringer für dieses...
Genau. Gut, was hast du noch auf der Liste?
Dann haben wir noch die Diamanten, die ihr so sehr schätzt als Fluchtwährung auch. Und aber
die
muss
sind
man
auch
da,
die Preise gefallen.
Und muss man da jetzt aber nicht ein großer Kenner sein, dass man sich da nichts andrehen lässt?
Das haben wir ja gezeigt, auf was man achten sollte. GIA-Zertifikat, das ist praktisch der Diamanten-TÜV, ja, der ist absolut seriös. Das kann ich überall tagtäglich umwandeln, bei jedem Juwelier, an jeder Börse. Und da haben wir die Spezifikation ja reingeschrieben. Und ja, Diamanten haben dann auch noch höhere Wertdichte wie Edelmetalle, ja, sind noch besser transportierbar, sind portabel, wurden nie zwangsbesteuert. Also dahingehend auf jeden Fall zur Beimischung doch ganz interessant.
Und wie würde jetzt so ein Gesamtportfolio ganz aktuell aussehen, das ihr empfiehlt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, jetzt Immobilien würde ich jetzt eher rauslassen, ganz aktuell zum jetzigen Zeitpunkt?
Also 30% Edelmetalle, das ist also alles drüber über 30% ist ein Klumpenrisiko, deswegen maximal 30%, aber da die Notenbanken jetzt wieder Gas geben und Geld drucken, würden wir bis zu 30% in Edelmetalle gehen. Wir haben auch die Immobilien natürlich drin, dann haben wir gesagt 15% in Aktien, 5% in Bitcoin, 15% in die Exoten, 10% in Diamanten und so weiter. Und so haben wir die Empfehlung tatsächlich auch im Buch drinstehen. Da kann jeder dann durchblättern und gucken, was kaufe ich, was behalte ich, wo gehe ich d'accord. Und nochmal, auch wenn die große Krise nicht kommen sollte, also in Sachwerte zu investieren, ist ja nicht grundsätzlich falsch. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube wirklich, es ist eine Win-Win-Situation. Weil wenn die Krise nicht kommt, habe ich halt Sachwerte gekauft.
Aber da habe ich zu wenig Aktien, finde ich. Ja, also.
Ja, wer weiß. Ja, und dann kann ich auch wieder umschichten in andere Sachwerte.
Unproduktive Sachwerte ist halt immer so ein bisschen, ist halt so ein Speicher, aber kein nichts, was richtig wächst oder was richtig steigt. Gut,
also wenn ich jetzt überlege, Bitcoin 1,4 Millionen Prozent seit Generierung oder Gold 26% dieses Jahr.
Ja, aber wie gesagt, von der Spitze, wenn du bei 20.000 beim Bitcoin eingestiegen bist und dann auf runter auf 3.000, dann hast du halt natürlich auch viel Geld verbrannt.
Und dann muss ich noch Vorräte anlegen. Das habt ihr auch geschrieben. Zwei Tage.
Aber vielleicht erst nochmal zu dem Portfolio. Ihr bildet das ja auch ab mit einem Sachwertefonds. Holger, hast du dir den mal angeschaut? Wie war da die Performance?
Die Performance ging runter und jetzt ging sie wieder ein bisschen hoch, aber so richtig gewonnen habe ich damit nichts.
Das ist dann, geht ja um Werterhalt, geht ja um Vermögenssicherung.
Ja, aber wenn ich sehe, dass der DAX im gleichen Zeitraum dieses Jahr, weiß ich nicht, 25% steigt und dann habe ich so einen Fonds und der macht nicht so richtig viel, dann bin ich doch irgendwie, fühle ich mich dann, und dann kommt vielleicht die Krise nicht, ich sitze da, habe den Fonds. Und
also das war auch das Ziel des Fonds, war tatsächlich, ist ein Krisenvehikel, und der seine große Zeit würde erst haben, wenn die Krise kommt. Wir haben es jetzt gesehen, letztes Jahr, da hat er den DAX outperformed, auch stark gestiegen, sogar antizyklisch gestiegen. Also genau für das, was wir ihn gebaut haben, da hat er funktioniert.
Schon für die Deflation? Kann ich ja schon 2023 anfangen oder muss ich erst die Deflation enden lassen und dann steige ich ein in den Fonds?
Nee, ich würde jetzt schon einsteigen, weil ist ja Gold drin, ist Silber drin, ist Bitcoin drin, Also dahingehend muss jeder selbst entscheiden, natürlich, klar.
Gut, jetzt noch zwei Sachen zum Schluss. Vorräte. Zwei Tage. Reichen die Vorräte im Supermarkt? Und dann schreibt ihr auch, man muss vielleicht was sich da zurechtlegen. Wie viele Dosen Ravioli brauche ich?
Ja, genügend auf jeden Fall. Ich meine, du hast zwei Kinder. Also, aber da geht es auch darum, guck mal, ich meine, wir haben eine chaotische Energiewende. Ja, also ich denke mal, ein Blackout wird irgendwie kommen und dahingehend ist man dann ganz glücklich dann, oder hier Dresden Hochwasser und so weiter, dann ist man ganz glücklich, wenn man dann doch vielleicht mal zwei, drei Tage Vorräte zu Hause hat. Also durch die Fragilität unseres Systems macht sowas durchaus Sinn, wenn man da wirklich nachhaltig denken möchte, dass man einfach sich bevorratet. Und es ist ja auch ein gutes Investment, weil die Preise steigen ja kontinuierlich.
Ja, bei Ravioli-Dosen, die haben aber auch ein Verfallsdatum. Also ich meine,
Konserven halten ewig. Ich habe bei meiner Großtante in Österreich, habe ich mal im Lade gefunden von 1974, die hat immer noch hervorragend geschmeckt.
Mich erinnert das halt immer so ein bisschen an die Leute, zu allen Zeiten gab es das ich kann mich erinnern an die 80er Jahre, da haben meine Eltern überlegt, ob man jetzt einen Atomschutzkeller baut und da gab es auch fette Zuschüsse und so weiter und da sollte man dann auch...
Für den Atomschutzkeller
gab es das? Ja, da gab es damals, damals, als ihr der Feind noch wart. Ja,
kommen wir über die Grenze. Und dann sind wir noch in der Nacht
über den Russen gesehen, dann hat man Angst vorm Waldsterben gehabt und es gab ja immer wieder diese großen Krisen und es gab Leute, die nach Kanada ausgewandert sind und irgendwie vergessen oder in Kanada sich irgendwie Grundstücke gekauft haben, kenne ich jemanden in meinem Bekanntenkreis sozusagen, aber vergessen hat, seine Altersvorsorge hier auf die Reihe zu kriegen und plötzlich dann jetzt alt geworden ist und hier ein Problem hatte, weil irgendwie er zwar für den Krisenfall vorbereitet war, aber nicht sozusagen für den Normalfall. Ist das nicht das große Risiko, wenn man sich nach solchen Worst-Case-Szenarien ausrichtet, sein Leben und vielleicht eben auch sein Portfolio, dass man dann einfach sozusagen für einen unwahrscheinlichen Fall super vorbereitet ist, aber nicht für den wahrscheinlicheren Fall, aus meiner Sicht jetzt zumindest, dass eben der große Knall, der alles auseinanderfliegt, doch nicht kommt und dann sozusagen...
Ganz und gar nicht, weil ich habe ja Aktien, ich habe ja Edelmetalle, ich habe ja Immobilien, die sind ja alle gestiegen im Preis. Also ich bin auf der Gewinnerseite so oder so. Und nur weil es 100-mal nicht zu dem großen Crash kam, ja, wir wissen alle, 100-mal geht es gut und einmal geht es eben nicht gut, dann bin ich natürlich der König. Und unter den Blinden ist der Einäugige definitiv König. Und wie gesagt, der Crash wird kommen und da bin ich ganz glücklich und froh und kann auch ruhig schlafen, wenn ich auch einfach ein bisschen mein Vermögen gestreut habe. Wenn es weitergeht mit dem Pumpen von den Notenbanken, wenn das System am Leben bleibt, dann steigt weiterhin mein Hauspreis, es steigen die Preise für meine Aktien und so weiter, dann partizipiere ich doch trotzdem. Ich habe den Fuß in der Türe. Aber Vorsorge ist besser wie Nachsorge. Das ist wie beim Krebs. Ja? Krebsvorsorge ist super, Krebsnachsorge ist ziemlich kacke, weil dann habe ich es schon gehabt. Und deswegen kann ich nur daran appellieren, einfach um ruhig zu schlafen, um Vorsorge zu betreiben, ein bisschen streuendes Vermögen. Wenn der Crash nicht kommt, sind wir alle happy. Aber wenn er kommt, was ich ja befürchte, dann wird man trotzdem daran partizipieren und profitieren sogar. Und es läuft für uns als Gesellschaft sowieso glimpflicher ab, wenn mehrere Menschen vorbereitet sind. Und wir sehen ja jetzt schon überall die Indikatoren, die Parameter, die Rezession kommt. Wir haben überall Proteste. Die Menschen gehen auf die Straßen gegen die Korruption, gegen die Politik etc. pp. Also es ist ein Wandel da. Und einfach aufs Gefühl hören, glaubt man dem, was hier jetzt gesprochen wurde oder nicht? Und dann entscheiden. Aber ich habe es im Buch aufgezeigt. In der Vergangenheit waren es immer 97-99% der breiten Masse, die unvorbereitet in Krisen geschlittert sind. Staatsbankrotte, Währungsreformen. Und nur 1-3% waren die Informierten, die Eingeweihten. Und jetzt haben wir erstmalig die Möglichkeit, durch diesen Podcast
und durch das Buch zu gehören. Ja. Und durch das Buch. Ich meine, ja. wenn ihr Bestseller seid, dann ist Deutschland vorbereitet.
Nur absolut.
Ich fürchte so ein bisschen, dass es so ein bisschen Prepper-mäßig ist und dass man dann eher so das Kapitel liest, ich kaufe mir Ravioli, aber ich vergesse die Aktien zu kaufen. Ist das nicht eine Gefahr, dass es so einen ganz düsteren Anschein bekommt und die Leute eher so in die Prepper-Szene abrutschen und sich dann ganz komische Verschwörungssachen machen?
Ja, also nee, jetzt komm, also bitte.
Das seid ihr
natürlich,
nicht.
Um Gottes Willen, nein, es geht ja darum, ich meine, hey, Essen, Trinken müssen wir alle jeden Tag, ja, also sorry, ja. Ich kann auch ohne Gold leben. Und Voltaire hat mal gesagt, alle Menschen sind klug. Die einen vorher und die anderen nachher. Ja? Und ich meine, hey, die Vergangenheit zeigt es einfach, ich gehöre ganz zu denen.
Also nach diesem Podcast ist man immer klüger, das gilt für alle.
Absolut.
Aber vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Wir haben jetzt schon die Stunde überzogen heute. Da muss man noch
das Leben nach dem Weltuntergang wollen wir jetzt auch
wie sieht denn euer goldenes Zeitalter aus, das ihr so beschreibt und vorhersehen?
Damit ich dann, dass 2024 ihr dann kommt, oder? Oder wie lange dauert
das? Da gibt es noch ein bisschen Übergangsschmerzen.
Es wird länger dauern, genau.
Wann geht das los?
Das wird 5-10 Jahre wird es dauern, bis dann wieder aufwärts geht. Ich meine, da ist auch Island das Beispiel. Island hatte 5 harte Jahre nach ihrer großen Krise und dann ging es wieder aufwärts und jetzt haben wir halt die Krise künstlich in die Länge gezogen. Wir haben unglaubliche Kollateralschäden und wir glauben einfach, es wird 5-10 Jahre dauern und dann wird es erst langsam wieder aufwärts gehen.
Okay, was ist dann die Agenda 2030, müsste es dann sein? Das ist ja das goldene Zeitalter. Dann sind wir ja dann da. Wo kommen wir an?
Wir werden definitiv ein komplett neues System erleben, dahingehend, wir werden ein neues Geldsystem haben, ein faireres, demokratischeres Geldsystem, ja, was auch wahrscheinlich gedeckt sein wird unserer Ansicht nach, also mit Edelmetallen, mit Rohstoffen. Dann werden wir eine neue Gesellschaftsform finden, weil durch die kommende Krise werden wir als Menschheit auf eine neue Bewusstseinsstufe katapultiert werden erkennen, worum geht es eigentlich wirklich. Ja, es wird menschlicher werden insgesamt, das ist meine Hoffnung, meine Ansicht. Und dann werden wir tatsächlich die künstliche Intelligenz nutzen, weil wir haben ja ein Fachkräftemangel, vor allem in der Politik. Und wir werden der Politik die Maschinen an die, wir haben geschrieben Maschinen an die Macht, werden wir die künstliche Intelligenz zur Seite stellen, damit keine Fehlentscheidungen mehr getroffen werden, weil die Steuergeldverschwendung ist sehr, sehr groß. Steuergeldverschwendung
wenn der Algorithmus übernimmt, ich
das
weiß
ist,
nicht.
Und wenn der verhängt, ist ja auch von Leuten programmiert, die ja auch
den
bestimmte
wir
Werte
auf der Blockchain,
haben.
Auf der Blockchain.
Aber das sind ja, alle künstliche Intelligenz hat ja irgendwelche Annahmen. Und da sitzen ja Programmierer, die programmieren. Und von denen möchte ich nicht.
Auf der Blockchain würden wir demokratisch entscheiden, wie diese künstliche Intelligenz agieren würde.
Das hat aber bei der Piratenpartei schon in der Partei nicht funktioniert. Ja. Das ist immer so, diese Basisdemokratie funktioniert, aber da kommen dann immer ganz komische Entscheidungen
dabei
raus.
Max Tinius ist ein Futurologe aus Berlin, der hat mir das gemeinsam geschrieben, Maschinen an die Macht, und wir werden doch jetzt schon von Maschinen regiert. Ich meine, hallo, keiner kennt doch die Telefonnummer von seinen Freunden. Ne? Früher konnte man das, jetzt ist vorbei. Wenn ich ins Auto sitze, im Tesla, Riesendisplay, zeigt mir, wo es hingeht. Ja? Der Hochfrequenzhandel, der ganze Banken, Aktienmarkt, alles auf künstliche Intelligenz, alles auf Algorithmen. Wir sind doch jetzt schon mittendrin und es wird in Zukunft sich noch weiter beschleunigen.
Werden wir alle reich sein?
Ja.
Und was muss ich studieren? Was bringe ich jetzt meinen Kindern bei, damit sie das goldene Zeitalter auch so richtig genießen können? Weil die haben ja was davon, wir wahrscheinlich.
Durch die Digitalisierung werden wir vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten müssen, was auch die Freiheit.
Vielleicht sage ich, Fritz, du musst nicht mehr arbeiten. Das ist super. Papa, ab morgen Schule, was willst du denn?
Aufgaben, aber Fritz, du musst immer auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet sein. Also auch, dass der große
Nein, dann nicht mehr. Kommt, ja? Dann nicht
danach
mehr.
Danach haben wir das goldene Zeitalter.
Dann kommen 100 goldene Jahre.
100 gleich.
Warte, da bin ich Optimist. Ich bin Optimist, merkt ihr es? Im Gegensatz zu euch. Immer nur pessimistisch hier.
Der hat ihn umgestimmt.
Handwerk, das Himmelreich auf Erden.
Ja. Genau. Ja. Handwerk wird definitiv Zukunft sein. Alles, was mit Programmierung zu tun hat, also Blockchain-Experte etc. Und natürlich alles Menschliche.
Empathie. Ich bringe ihm Empathie bei.
Menschlichkeit.
Ich versuche den Kindern Empathie beizubringen. Da ist der Leben schon ganz vorn bei
Fritz. Ein menschliches Ende.
Kann ich bestätigen. Ja.
Ein menschliches Ende. Ansonsten sagt ihr, achtet auf eure Gesundheit und reist viel und bildet euch. Genau. Das ist, glaube ich, das kann man
das jetzt immer gut
für jedes Szenario auf jeden Fall.
Gesundheit ist der wichtigste Sachwert.
Finde ich weitergeben.
Und Freunde und Familie.
Und Bildung ist immer wichtig. Und
das Buch.
Und Neugierde.
Ja.
Also haben wir eigentlich.
Also haben wir ein kleines Welt persönliches
Ende. Wir haben die Welt umrundet und wir haben vor allem.
Ja.
Nein, ich meine, es ist eine Sicht auf die Welt. Wie gesagt, mir persönlich ist sie etwas zu schwarz. Da fehlt mir das Weiß.
Ja. Aber es gibt Tipps für alles.
Es ist eine Sicht und es gibt auch für jeden Fall in diesem Buch sehr viel fundiertes Wissen, muss man sagen. Aber leider nur für die eine Seite der Medaille. Das fehlt mir. Die andere, das ist positiv.
Und dafür haben wir den Defner. Für die positiven Sachen. Die können den Podcast hören.
Ja, wie gesagt, aber
ich Buch im Defner.
Nein, ich habe halt diese Angst, dass Leute, die so ein bisschen auch, wie die halt das als große Bibel lesen und sagen, so ist die Welt.
Das sollte man nicht. Also, es ist für Leute geeignet, die mit beiden Beinen im Leben stehen und auch mal so eine Sicht sehen können. Leute, die eh schon wackelig sind, ich glaube, die werden sich dann Ravioli kaufen und
jetzt wurde die große.
So die komischen Kommentare wie bei YouTube schreiben.
Auf jeden Fall war es ein anregendes Gespräch und auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, hat Spaß gemacht. Wir dürfen auch bei dir im Videopodcast sein.
Ja, genau.
Bei YouTube, hast du einen Channel.
Genau.
Wo kann man das wann irgendwann sehen?
Demnächst wahrscheinlich im November.
Wie findet man den? Es gibt wahrscheinlich Friedrich und Weig.
Und dann
findet man den YouTube-Channel und dann sind irgendwann auch Defner und Chapitz da. Wann das auch
Trio
mal sein
Infernale,
wird.
Genau.
Unbedingt. Und dann sieht man auch mal, weil viele wollten ja von unseren Zuhörern, dass wir mal hier einen Videopodcast machen.
Das ist quasi ein Videopodcast.
Es ist so quasi ein Videopodcast.
Wir sitzen hier wie im Podcast, wie wir jetzt hier beim Podcast.
Man sieht die Mikrofone, man sieht auch diesen wunderschönen Hintergrund, man sieht das Fenster, alles dabei. Also wer das immer mal wissen wollte, geht zu euch und guckt sich das an.
In dem Fall mit Video und
Und wir streiten auch eine Stunde und du, und man kann schon sagen, was vorher aufgenommen ist, der Defner dreht mal richtig durch.
Was heißt durch?
Ich hatte Angst.
Weil ich hier von zwei Seiten in die Mangel genommen werde. Es ist ja immer so
wie
einer.
Jetzt
so wie jetzt. Ja. Du bist ja nicht in die Mangel geworden. Du hast ja immer hier deinen Anwalt Chapitz gehabt. Aber das ist nicht lang nachkarteln, sondern ansonsten sagen.
Hat Spaß gemacht.
Genau. Ansonsten sagen wir wie immer, wir sagen Tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle.
Und Bär.
Defner.
Und Chapitz.
Und Marc Friedrich.
Mehr Power für Ihr Trading mit dem neuen Turbo 24 von IG, der erste börsennotierte 24-Stunden-Turbo der Welt. Wählen Sie Ihren Hebel und begrenzen Sie Ihr Risiko, ganz ohne Kommission, auf den leistungsstarken Handelsplattformen und Apps. Traden Sie Turbo 24 bei IG, einem Weltmarktführer im Online-Trading. Erfahren Sie mehr auf ig.com. Turbo-Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.